Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Werbung in der Man Cave, heute mal wieder mit AG1. Ich habe da seit langer Zeit einen eigenen Code namens Man Cave. Der Link dazu ist drinkag1.com/mancave. Und was sich dahinter verbirgt, das erzähle ich euch jetzt. Und zwar ist es so, dass AG1 quasi eine Unterstützung in der täglichen Nährstoffversorgung ist und ich dieses AG1 schon ganz lange zum Teil meiner Routine gemacht habe. Also es ist jetzt zum Beispiel, als ich aufnehme, relativ früh am Morgen ist in meiner Welt so 10, aber es ist für mich früh am Morgen und ich habe jetzt eben zum Beispiel mein Fläschchen AG1 getrunken. Ich trinke das natürlich, damit ich morgens eine Routine habe, aber natürlich, wenn man, sage ich mal, morgens schon den Körper gut nach dem guckt und den mit Routinen quasi versorgt und mit Nährstoffen versorgt, dann schafft man ja auch abends eine bessere Grundlage, dass man vielleicht früher müde ist und vor allem auch besser schläft. Also ihr schafft ja schon morgens quasi, also ich versuche das auch, morgens mir schon eine Grundlage zu schaffen, damit ich auch abends wieder früh ins Bett komme, damit quasi mein Rhythmus, ja, mein ich gehe ins Bett und stehe auf Rhythmus, einfach einigermaßen sauber ist. Das ist immer natürlich auch von anderen Gegebenheiten und Einflüssen abhängig, aber tatsächlich ist es mir wichtig, gerade bei diesem manchmal doch, mein Leben ist ja manchmal so ein bisschen stockend, dass man jetzt nicht sagen kann, okay, heute ist, oder jeder Tag ist gleich, ne? Sondern man hat ja schon immer auch ein bisschen unterschiedlichen Tagesablauf und den versuche ich irgendwie einigermaßen ähnlich zu gestalten. Wenn ihr jetzt sagt, ja, das würde mich mal interessieren, was macht das eigentlich so? Ich kann euch sagen, das ist auf jeden Fall sehr unterstützend fürs Immunsystem, für den Energiestoffwechsel, Muskelerholung, Hormonhaushalt, den Kopf, also die ganze geistige Fitness, Knochengesundheit, Herzgesundheit, Nägel, Haare, Haut etc. Da kann das überall unterstützend wirken und genau, gibt es auch noch mehr Infos in den Shownotes zu. Die Zubereitung ist super easy, habe ich ja vorhin schon gesagt. Man macht einfach einen Scoop in eine Flasche rein, schüttelt das Ganze, trinkt das, dann ist das morgens drin. Mehr muss man nicht machen. Schmeckt auch ganz leicht süßlich, sehr, sehr unaufgeregt und ich trinke es halt morgens einfach so statt einem Kaffee. So, weißt du? Wenn man sich sagt, oh ja, da hätte ich Interesse dran, wie ist nochmal der Link? Habe ich ja schon gesagt, drinkag1.com/mancave wäre er direkt mit dem Code oder ihr gebt einfach den Code mancave ein. Damit gibt es dann natürlich noch ein bisschen Vorteile. Es gibt nämlich noch einen Jahresvorrat Vitamin D3, K2 und 5 Travel Packs. Das heißt, wenn ihr unterwegs seid, dann könnt ihr die einfach mitnehmen, dann müsst ihr nicht die ganze Buchse mitnehmen. Damit spart man noch 41 Euro. Wenn man jetzt sagt, ach guck mal, ich bin meine erste Bestellung, dann kriegt man sogar noch dieses ganze Welcome-Kit dazu. Da kriegt man nämlich noch die Büchse, von der ich eben gesprochen habe. Da kriegt man noch den Scoop, da kriegt man die Flasche und so weiter und so fort. Also, wenn ihr Interesse habt, dann schaut doch gerne mal vorbei, drinkag1.com/mancave. Da gibt es auch noch ein FAQ auf der Seite und so weiter und so fort. Und Link gibt es natürlich wie immer in den Shownotes dieses Podcasts. Das war's und jetzt viel Spaß mit der Mancave. Folge 118 von der Man Cave. Heute geht es unter anderem um das Monsterverse. Es geht um Iron Claw und es geht um die zweite Staffel von Invincible. Let's go! Wichtig war eigentlich gerade das Let's Go, oder? Damit herzlich willkommen in der neuesten Ausgabe von Die Man Cave. Mein Name ist Max Nicolas Maria von und zu Nachtsheim, aka Rockstar. Das hier ist mein kleiner Solo-Podcast, in dem ausgiebig über Popkultur geredet wird, auch heute wieder. Heute geht es in die Welt der Filme und der Serien, denn es gibt ein paar sehr schöne neue Sachen, die ich geguckt habe. Gerade gibt es aber vor allem eine Sache, die mich inspiriert hat, noch mehr zu gucken. Und zwar läuft der neue Godzilla x King Kong Film im Kino, New Empire. Und warum ich dafür einen Softspot habe und warum dieser Film seltsame, auf seltsame Art und Weise unfassbar viel Spaß macht, erkläre ich euch. Dabei werden auch noch die ganzen anderen Monsterverse-Sachen gerankt, denn ich habe mich am Wochenende mit meiner Freundin gemeinsam in das Monsterverse begeben und wir haben ganz, ganz viel Filme geguckt. Es war fantastisch, deswegen auch da gibt es noch einen kleinen Exkurs. Und dann habe ich einen anderen Film gesehen, der, sage ich mal, auf der, wenn das Monsterverse auf der Seite, also sagen wir, es gibt ein Spektrum von Ernst zu Schwachsinn, dann steht das Monsterverse, beziehungsweise vor allem Godzilla x King Kong New Empire, auf der einen Seite des Spektrums, auf der anderen Seite des Spektrums, bei Ernst und Traurig, steht Iron Claw, ein Film über die Van Erich-Familie, eine Wrestling-Familie der 70er, 80er Jahre aus Amerika, die einen tragischen Werdegang hingelegt haben, über den werden wir reden. Und diese Woche ging auch die zweite Staffel von Invincible zu Ende, einer Cartoon-Serie, einer Zeichentrickserie, einer sehr harten Zeichentrickserie, dessen erste Staffel ich sehr geliebt habe. Und ob ich die zweite Staffel ähnlich liebe oder ob da weniger Liebe ist, das werde ich euch in meiner Review verraten. Bevor wir dahin kommen zu diesen ganzen Sachen, will ich zwei, drei Kleinigkeiten anmerken. Das eine ist, nochmal, weil es gerade so ein akutes Thema ist, vielen, vielen Dank für Patreon. Es ist wirklich ganz, 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 ganz toll, was da gerade passiert, dass es so weit hochgeht, dass der Support da ist, dass die Liebe da ist. Liebe in Form von Geld. Aber ihr wisst, was ich meine. Das so. Es ist ja einfach eine Form der Anerkennung. Zu sagen, so, wir hören dir zu, wir bedanken uns, wir pushen das hoch. Deswegen, ich habe mich sehr, sehr, sehr gefreut, was da die letzte Zeit so ging. Und auch wie jetzt gerade die neue Zahlung kam, bin ich aus allen Wolken gefallen, weil es dann doch irgendwie ganz schön viel war. Und ich habe mich einfach nur gefreut. Deswegen vielen, vielen Dank. Sowas ist nicht selbstverständlich. Vor allem nicht für so einen kleinen Solo-Podcast wie die Man Cave. Deswegen Dankeschön dafür. Sonstige Updates. Es gibt ein Update zum Thema Streaming. Da mache ich mir gerade sehr, sehr viel Gedanken drüber, weil Zeit ein kostbares Gut ist. Und ich ja merke, dass ich es gerade nicht so oft für die Kamera schaffe. Da werde ich mich aber noch final zu äußern. Wenn ich mir da meine hundertprozentigen Gedanken drüber gemacht habe, wie das weitergeht, wie das nicht weitergeht, weil ich langsam auch müde davon bin, Dinge anzufangen und sie nicht zu Ende zu führen. Das ist was mir selber Unbehagen macht. Und deswegen, ich verurteile das auch, wenn andere Leute das machen, wenn sie Sachen ankündigen und dann mal ein halbes Jahr durchziehen und das nicht tun und sowas. Aber warum das bei mir so ist, das gibt natürlich auch Erklärungen dafür. Aber ja, da werden wir noch drüber reden an anderer Stelle. Deswegen Streaming. Ein Update folgt und dann noch ein erfreulicheres Update, wo viel passiert ist jetzt beim Thema mit dem Podcast mit Papa, wie Vater und Sohn. Da war jetzt gestern das Fotoshooting, letzte Woche waren die ersten Aufnahmen, das heißt die ersten zwei Folgen sind im Kasten. Der Podcast wird am 28. April Release feiern. Er erscheint als Video und als Podcast, also den gibt es dann auf Spotify, Amazon, iTunes und so weiter und so fort. Nee, man sagt nicht mehr iTunes, ne? Apple Podcast sagt man. Auf diesen ganzen Plattformen ist er dann vorhanden und den könnt ihr euch dann ab dem 28. April einverleiben. Uhrzeit und genauere Details folgen dann auf den jeweiligen Kanälen dazu. Aber hier soll schon mal darauf hingewiesen werden, weil in einem anderen Podcast kann man ja auch mal Werbung machen für einen anderen Podcast. Ander Podcast. Anderer Podcast. Kein Deutsch kann ich mehr. Naja, macht nix. Yoda ist ja auch cool trotzdem. Na gut, dann sollen wir mal aufhören mit der schlechten Grammatik und kommen wir doch mal ansonsten zum Themenkram, würde ich sagen, oder? Ich habe mir im Übrigen überlegt, weil ich die letzte Ausgabe nochmal gehört habe und die war so vollgestopft mit Themen und dann reißt man alles nur so an. Und ich habe mir vorgenommen, dass die Man Cave in Zukunft, also ich habe mir eh überlegt, ob man vielleicht, das werdet ihr dann sehen, ob die Man Cave vielleicht bald im wöchentlichen Rhythmus erscheint. Das ist was ich mir jetzt aber noch bis zum 5. Geburtstag überlegen werde. Ja, weil ich da vielleicht auch Bock drauf habe. Das ist das eine. Die andere Sache ist, ich fand, dass die letzte Folge, die hatte so viele Themen, die war so vollgestopft, ne? Und dann wird das eine angerissen und das nächste angerissen. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, ich werde ein bisschen weniger Themen in Angriff nehmen und dafür länger drüber reden. Weil ich glaube, davon haben wir alle mehr. Das macht doch mir mehr Spaß als, okay, wir haben noch den Film. Okay, wir haben noch das Spiel. Okay, ich habe da noch eine Stunde reingeguckt. Ich glaube, das bringt gar nichts. Das hat keinen Mehrwert. Deswegen lasst uns lieber ein Thema nehmen, zwei Themen nehmen, fett drüber reden. Und deswegen ist das auch heute so ein bisschen das, was passiert. Deswegen habe ich zum Beispiel auch überlegt, ob ich überhaupt Ironclaw mit reinnehme oder ob ich mich nur Invincible und dem Monsterverse widme. Aber ich bin der Meinung, wir können trotzdem kurz über Ironclaw reden, weil es schon ein sehr, sehr beeindruckender und vor allem auch nachhallender Film war. Ich habe den Anfang des Jahres im Kino verpasst und die Kritiken waren aber alle sehr, sehr gut. Also ich habe das so mitverfolgt, dass die Rotten Tomato und Metacritic waren relativ hoch. Und ich muss mal ganz kurz mein IMDb aufmachen, weil das hilft bei sowas immer ja ungemein. Weil auch das Line-Up des Films mich schon so ein bisschen erstaunt hat. Zac Efron spielt eine der Hauptrollen. Den kennen wir ja vor allem, oder wir kennen den zumindest als Gesicht von High School Musical. Und Jeremy Allen White, beziehungsweise Yes Chef, The Bear, ja, spielt hier auch mit. Und das finde ich schon mal sehr, sehr beeindruckend. Dann spielt auch noch Holt McCallany mit. Den kennen wir auch aus Mindhunter, einer sehr, sehr, sehr guten Netflix-Produktion. Und ansonsten war noch jemand Nennenswertes dabei, den wir auf jeden Fall vom Face her kennen. Lily James spielt noch mit, genau. Lily James, die ja auch Pamela Anderson gespielt hat oder auch bei Baby Driver mitgespielt hat, die ich in die man immer ein bisschen verliebt ist, wenn man sie sieht. Auch die spielt mit. Und genau, also schon mal ein recht gutes Line-Up in einer... Es ist wirklich ein düsteres Familiendrama, was auf wahren Begebenheiten basiert. Und zwar auf der Von Erich-Familie. Der Vater war in den 50er, 60ern, Fritz von Erich, war ein Wrestler namens Ironclaw, der es aber nie ganz geschafft hat und der dann mit strenger Hand seine Söhne alle dahin erzieht, dass sie auch Wrestler werden. Das auch mit Erfolg. Sie gründen eine eigene Federation sogar und sind in der Anfangszeit der großen Hochzeit des Wrestlings quasi nicht von der Bildfläche wegzudenken. Aber alle haben auch Probleme bzw. Schicksalsschläge bzw. mit eigenen Gedanken und Depressionen zu kämpfen, was diese Familie in eine unfassbare, unerdenkliche Tragödie stürzt, die ganz, 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 ganz schlimm ist. Und das Schlimme daran ist vor allem, oder das, was die Sache besonders schmackhaft macht, ist, dass der Film natürlich auf wahren Begebenheiten beruht. Und jetzt denkt man ja, wenn man sowas liest oder hört oder sieht, dass man denkt, okay, da ist wahrscheinlich ja viel dazu gedichtet und war es denn wirklich so schlimm? Und da ja in dem Film sehr viel Dramatisches passiert, habe ich mich danach schon nochmal, weil ich den Film zum einen sehr beeindruckend fand, aber auch weil ich die Story so interessant fand, in die Recherche begeben und habe dann nochmal geguckt, was denn eigentlich da so passiert ist und was davon denn wahr ist oder ob was überspitzt wurde im Film. Und turns out, Ironclaw ist wirklich nur die Spitze des Eisbergs dieser grauenvollen Familientragödie, weil in der echten Geschichte noch viel mehr Schlimmes passiert ist. Also man kann sich's gar nicht vorstellen, aber die Geschichte, die OG-Story von Ironclaw ist noch viel, 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 viel schlimmer als der Film. Weil es zum Beispiel im Film gibt es insgesamt 5 Brüder, der Von Erich-Clan hat aber in echt 6 Brüder. Also es gab noch ein weiteres Kind, das im Film gar keine Erwähnung findet, weil man das Publikum einfach nicht überfordern wollte und weil es auch irgendwann, boah, das klingt jetzt so, es wäre halt einfach irgendwann nur noch repetitiv gewesen, weil man halt die ganze Zeit, weil es immer noch mal schlimmer wird und man sich gar nicht vorstellen kann, dass es noch mal schlimmer wird, aber es wird immer noch mal ein bisschen schlimmer. Und ich finde, diese Story ist toll erzählt, weil sie gar nicht so viel zeigt. Also man hält sich in Bildern und expliziter Gewaltdarstellung komplett zurück. Der lebt eigentlich nur von Erzählungen, von angedeuteten Ereignissen, aber nie von expliziten Momenten. Was auch, glaube ich, geschmacklos wäre, würde man das machen im Rahmen eines Falles, der so ist, wie er ist. Und vor allem der Hauptcharakter des Films, Kevin von Erich, der auch dann von Zac Efron quasi porträtiert wird, der lebt auch noch. Und den sehen wir am Ende auch noch ganz kurz. Und allein dem gegenüber möchte man natürlich auch nicht auf die Füße treten. Aber generell wäre es halt auch respektlos, bei so einer Geschichte irgendjemand auf die Füße zu treten. Weil ich glaube, das ist schon... Also es ist immer schwierig, reale Geschichten, bei denen Menschen gestorben sind, die vielleicht auch gar nicht so weit zurückliegen, irgendwie den Angehörigen auf die Füße zu treten und sowas. Da gibt es schon auch ein paar Sachen, die echt geschmacklos waren in der Vergangenheit, wo man auch sagt, so musste das jetzt so und so laufen und das versucht man hier komplett zu umgehen, sondern man geht sehr auf Style, man geht trotzdem sehr auf Atmosphäre, sehr auf Düsternis, auf gute Bilder, sehr, sehr viel auf Darstellung, vor allem auf Darsteller und erzählt diese sehr komplexe Geschichte in doch einem, ja, bisschen über 2 Stunden. Wie lang geht er? Was steht hier? 2 Stunden 13 geht er. In den 2 Stunden 13 erzählt man doch sehr, schon fast durchgerusht, diese vielen, vielen Elemente, die trotzdem emotional berühren, weil man irgendwie, obwohl das so viele verschiedene Glieder in der Kette sind, für alles doch die richtige Zeit einräumt und das alles doch sehr respektvoll macht. Und weil man natürlich auch ein sehr, sehr gutes Line-Up hat. Ich muss wirklich sagen, Zac Efron, das ist ja eh immer geil, wenn es ein Schauspieler, der, sag ich mal, eher aus so Teenie-Filmen und Teenie-Serien kommt, es schafft nochmal als ernsterer, älterer Schauspieler überhaupt Anklang zu finden und dann auch noch ernstere, krassere Rollen zu spielen. Und das hat er halt hier geschafft. Also er spielt halt Kevin von Eric schon sehr, sehr, sehr gut. Aber auch Carrie von Eric, der von Jeremy Allen White, den ich ja eh sehr, 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 sehr schätze, verkörpert wird, macht das super. Ist so ein bisschen in seiner typischen Jeremy Allen White Art drin, aber macht das toll. Holt McCallany spielt Fritz von Eric wirklich hassenswert. Es macht sehr, sehr Bock, ihm zuzusehen, aber auch die anderen Brüder. Harry Dickinson spielt David von Eric. Wie heißt nochmal der Mike spielt? Stanley Simmons spielt Mike von Eric. Auch eine sehr, sehr tolle Figur. Die Brüder sind halt alle auch ein bisschen unterschiedlich. Ne? Ein Bruder ist zum Beispiel gar kein richtiger Wrestler. Der ist eigentlich ein begnadeter Musiker, spielt ganz, ganz toll Gitarre, wird aber von seinem Vater dann im Rahmen eines Unfalls einer seiner Brüder quasi mit auf die Bühne gestellt, verletzt sich dann dort, verletzt sich ganz, ganz ungünstig dort, hat dann auch einen Schicksalsschlag und so weiter und so fort. Also ich will da jetzt gar nichts, ich rede da so ein bisschen kryptisch drum rum, weil ich natürlich nicht viel vorwegnehmen will, aber ich kann euch sagen, spätestens ab der 2. Hälfte des Films müsst ihr euch schon Taschentücher bereitlegen, weil es sehr, 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 sehr tränenreich werden kann. Weil man sehr respektvoll, dramatisch diesen Werdegang dieser Familie erzählt und eigentlich zeigt, wie der Vater durch sein Handeln und durch seine Erziehung diese Familie auseinandertreibt. Das schafft man mit kleinen Elementen und ich fand den Film in seiner Macher toll, aber ich finde vor allem, dass der Film sehr nachgehallt hat. Iron Claw war ein Film, den ich wirklich, über den ich noch lange danach nachgedacht habe und den ich für seine Art und seine Schauspieler sehr, sehr, sehr geschätzt habe und der auf jeden Fall dieses Jahr zu einer der besseren Sachen gehört, die ich geguckt habe und für den man ein bisschen bereit sein muss, weil er, wie gesagt, sehr dramatisch ist, aber wer Bock hat auf ein gutes Drama mit tollen Schauspielerinnen, der hat hier auf jeden Fall einen ganz, ganz großen Film an der Hand, den man sich leihen kann, beziehungsweise aktuell kann man ihn, glaube ich, nur noch kaufen. Ich habe ihn jetzt bei iTunes gekauft, habe mir danach sogar noch die UHD bestellt, weil ich den gerne im Regal haben wollte. Da gab es ein Mediabook bei Amazon, limitiertes. Das habe ich mir jetzt bestellt. Super schöne Edition. Und ansonsten könnt ihr noch ein bisschen warten. Der wird sicherlich bald zum Leihen kommen. Oder für Leute, die dann warten, bis er auf Wow oder sowas kommt. Der wird dann wahrscheinlich auch in den nächsten Monaten bei Streaming-Anbietern erscheinen. Aber ich bin ja immer der Meinung, wenn ihr einen Film, auch wenn ihr auf einen Film Bock habt, und ihr auch wisst, der hat ein Maß an Qualität und ist jetzt vielleicht auch, ist jetzt auch kein riesiger Film, Iron Claw, dann kann man schon mal das Geld in die Hand nehmen und sich einen Film zumindest leihen oder kaufen. Ich weiß, das ist heute nicht mehr so eine Option, das vergisst man auch manchmal. Ich mache das aber schon ganz gern. Ich habe das jetzt auch bei The Holdovers gemacht, den habe ich noch nicht fertig geguckt, deswegen wollte ich den heute nicht reviewen, aber den habe ich mir auch gekauft, weil ich da Bock drauf habe, weil ich weiß, das ist ein guter Film am Ende des Tages, der mich interessiert und wieso nicht den in die digitale Sammlung stellen oder dann vielleicht auch physisch ins Regal. Ist doch eigentlich immer eine ganz schöne Sache. So, ich finde meine Lieblingsfilme, die handhabe ich wie so eine Plattensammlung. Ne? Also so gute Alben habe ich auf Vinyl, die kommen ins Regal und einen guten Film, den ich schätze, den stelle ich im Steelbook ins Regal. Und dazu gehört auf jeden Fall auch Iron Claw. Der hat es auf jeden Fall geschafft, dass ich ihn auf Anhieb sehr, sehr mochte, auch wenn er mich sehr, sehr runtergezogen hat. Tolle Empfehlung. Solltet ihr auf jeden Fall schauen. Die zweite Sache, die ich erwähnen möchte, ist die 2. Staffel von Invincible, die jetzt letzte Woche auf Amazon Prime zu Ende gegangen ist. Invincible gehört ja zu den Serien, die auf jeden Fall in den letzten Jahren in diesem Cartoon-Comic, also Comic-Umsetzung in Cartoon- oder Realform wie The Boys, ich mach's mir mal ganz kurz auf, die da auf jeden Fall für Gesprächsstoff gesorgt haben. Das Originalmaterial von Robert Kirkman ist auf jeden Fall nichts für schwache Gemüter und dementsprechend kann die Zeichentrickumsetzung natürlich auch sehr auf Gewalt setzen, weil sie auch nochmal mehr darstellen kann als The Boys. The Boys ist schon krass, aber Invincible war in der ersten Staffel schon wirklich heftig. Es geht im Endeffekt um Invincible bzw. Mark Grayson, der Sohn eines Superhelden von Nolan, aka Omega Man, der in der ersten Staffel quasi wie heißt die Rasse von ihm noch? Metromiana? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall eine im Weltall herrschende, übermächtige Rasse, der quasi, er hat quasi die Erde als Aufenthaltsort zugeteilt bekommen und hat dann dort eine Familie gegründet. Dabei hat er seinen Sohn Mark gezeugt mit seiner Frau Debbie zusammen und irgendwann kommt der Auftrag, er soll die Erde jetzt quasi kalt machen. Und Mark, der auch ein Superheld ist, nämlich Invincible, der findet es gar nicht gut, was sein Vater davor hat. Und dann in der ersten Staffel ging es vor allem um diesen Eklat zwischen Sohn und Vater, der dann in der letzten Folge auf die maximale Spitze getrieben wird. Die letzte Folge von der ersten Staffel Invincible finde ich immer noch eine der wahnsinnigsten Sachen, die ich jemals gesehen habe. Also die letzte Staffel hat mich wirklich damals nur mit offenem Maul vor meinem Fernseher sitzen lassen und war so, was passiert hier? Was zur Hölle habt ihr euch dabei gedacht? Warum ist das denn so schlimm? Sehr, sehr krasses Maß an Gewalt. Sehr, sehr beeindruckend auf so eine morbide Art und Weise, aber auf jeden Fall sehenswert, wenn man den richtigen Magen dafür hat. Aber dafür, auch wenn es eine Cartoon-Serie ist, ist es wirklich teilweise nichts für schwache Nerven. Und diesen Film fährt man auch natürlich weiter. Auch wenn ich sagen muss, dass die zweite Staffel, naja, sie hat schon ein paar Momente, die ähnlich eklig sind, aber ich sag mal, die U-Bahn-Szene, die toppt nix, ne? Aus der ersten Staffel. Jetzt waren alle ein bisschen gespannt, wie die zweite Staffel so aussieht. Es ist ein bisschen schwierig, über den Inhalt der zweiten Staffel zu reden, wenn man die erste gar nicht gesehen hat. Ich will jetzt auch nicht so viel spoilern. Deswegen, wenn ihr Invincible gar nicht gesehen habt und gar nichts darüber wissen wollt, dann müsst ihr vielleicht jetzt mal ein paar Minuten nach vorne skippen. Ansonsten würde ich jetzt einfach mal zumindest ein bisschen, muss ich auf die Inhalte von der ersten Staffel eingehen, sonst kann ich zu Staffel 2 gar nicht viel sagen. In Staffel 1 ist es ja dann so, dass Omega Man, also Nolan, quasi abhaut. Der fliegt dann einfach ins All und ist weg, nachdem das mit Mark alles nicht geklappt hat, und Mark bleibt mit seiner Mutter Debbie zurück. Und in der zweiten Staffel geht es dann vor allem darum, wie Mark mit der Situation umgeht. Er hat eine wahnsinnige Identitätskrise in der zweiten Staffel. Das ist so ein bisschen das übergeordnete Thema, dass er natürlich mit der Situation umgehen muss, dass er aber auch gleichzeitig das Problem hat, sich in soziale Gefüge irgendwie zurechtzufinden, weil er natürlich Superheld ist, er hat eine Verantwortung. Obwohl er in einem jugendlichen Alter ist, kann er nicht Sachen machen, die Jugendliche so tun. Es bleibt ihm alles vergönnt. Seine Beziehung ist schwierig, weil er sie nicht richtig führen kann, weil immer wenn sie ein Date haben, passiert irgendwas und er muss irgendwo auftauchen. Immer taucht Cecil irgendwo auf, also quasi die Person, die ihn so ein bisschen, ja, die so der Nick Fury von den Guardians aus Invincible ist. Und das ist eine sehr tragische Geschichte, weil man halt so eine Identitätskrise eines Jugendlichen mitbekommt, der eigentlich nur normal sein will, aber dem es halt vergönnt bleibt, weil er halt ein Superheld ist. Gleichzeitig haben wir natürlich den Plot rund um Nolan, der anscheinend irgendwo anders ein Zuhause gefunden hat, woanders eine Familie gegründet hat und begreift, dass dieses immer nur von Planet zu Planet reisen und Völker auslöschen nicht seins ist, und das hat ihm schon auf der Erde Probleme gemacht, aber auf dem neuen Planeten noch mehr. Und das möchte er auch irgendwie seinem Sohn beweisen, das möchte Mark irgendwie beweisen. Das gefällt natürlich den Metronomianern, heißen sie so, gar nicht, weil die sagen so, hey, 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 du hast hier eine Aufgabe, wenn du der nicht nachkommst, dann müssen wir dich halt hinrichten. Das ist auch ein Plot. Und wir haben noch einen Plot in der ersten Folge der zweiten Staffel, ich weiß den Namen der Figur gar nicht mehr, aber es gibt einen Wissenschaftler, der quasi in der Zeit rumreisen kann, beziehungsweise in verschiedenen Zeitsträngen. Also wir haben ein Multiverse, was am Anfang aufgemacht wird. Und in vielen dieser Universen im Multiverse ist Invincible halt böse und der direkte Nachkomme seines Vaters. Und dieser Typ erlebt halt 100 Mal, wie Invincible ihn, Teile seiner Familie, Kinder, Frau etc. hinrichtet und verbindet sich halt oder schmiedet halt den Plan, Invincible quasi zu töten und ihn zu quälen, so wie man ihn gequält hat, weil er einfach verrückt geworden ist von dieser Tatsache, und baut dann auch eine Maschine, bei der aber ganz, ganz viel schief geht und ja, wird dann quasi noch in der Staffel ein Gegenspieler, aber nicht so ein großer Gegenspieler, wie man vielleicht in der ersten Folge denkt. Er ist relativ im Hintergrund die gesamte Staffel und kommt erst zum Schluss wieder zur Geltung, weil er aber auch nicht der Hauptbösewicht ist, sondern er ist eigentlich nur ein Punkt, der Mark nochmal an einen ganz anderen Gedankengang treiben soll als die Taten davor. Er ist quasi eigentlich nur, er ist nur Mittel zum Zweck und nicht der Antagonist, von dem wir denken, dass das ist. Und das, was dann am Ende mit Mark passiert, wirft ihn natürlich noch in größere Krisen. Und dann werden ihm auch noch Sachen gesagt am Schluss, die ihn noch mehr ins Grübeln geraten lassen. Und dann ist er auch noch immer im Konflikt, was macht er mit seinem Vater? Und das ist, also die Staffel ist wieder ziemlich vollgepackt mit Inhalt. Am Ende geht sich alles irgendwie ganz gut aus. Der Multiversums-Teil ist für mich persönlich ein bisschen unnötig gewesen, ist aber so in den Comics drin, bedeutet für mich, dass es okay ist, weil dass die Comics ein bisschen älter sind, das Multiversum drin ist und das ist jetzt natürlich, wo jetzt die Serie quasi rauskommt, dass da auch ein bisschen Multiversum rein muss. Man hat sich schon sehr bedeckt gehalten und ist sehr in den Hintergrund, weil man sich gedacht hat, ey, wir wollen uns jetzt hier nicht irgendwie wie Marvel und DC in irgendwas verlieren, sondern wir halten es ganz, 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 ganz klein. Man baut ein paar ganz gute Gags ein zum Schluss noch, die so ein bisschen, ja, die so ein bisschen rauszoomen und die so ein bisschen einen aus der Stimmung rausbringen können, aber die trotzdem irgendwie auch Spaß machen, weil Invincible ist ja auch dafür da, dass man ab und zu mal lachen darf. Man darf nicht immer nur kurz vorm Kotzen sein, sondern man darf auch mal ganz kurz lachen. Und das schafft dann die letzte Folge auch so ein bisschen. Das ist ganz cool. Und am Ende des Tages ist der Multiverse-Teil halt auch nur Mittel zum Zweck, weil halt der Bösewicht auch nur Mittel zum Zweck ist. Und das ist okay. Und wie gesagt, dann orientiert sich an den Comics, dann geht das eh klar. Am Ende des Tages geht es viel um Identität. Es geht um die Identität von Omni-Man. Es geht um die Identität von Invincible. Und damit ist die Staffel ein bisschen ruhiger, ein bisschen gesetzter als die Staffel davor. Die Staffel davor war mehr auf die Fresse, noch blutiger. Das Finale war ein ganz anderes Finale als das, was wir hier sehen. Das Finale und die Staffel ist generell in der Stimmung dramatischer, was die emotionalen Teile angeht. Es ist nicht so auf die Fresse gewalttätig. So, das war auch schlimm, weil das ja auch alles sehr dramatisch war und weil in diesem Endkampf aus Staffel 1 ja auch noch das Überthema Familie mitschwang. Also nicht nur blutiger Wahnsinn und Millionen von Toten, sondern auch einfach noch viel, 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 viel mehr. Hier geht man mehr auf die Figuren und nicht so sehr auf diesen Gewaltgrad. Und das kann natürlich Leute enttäuschen, weil sie sich denken, hey, ich will doch immer noch eine Stufe mehr. Allerdings weiß ich nach der Staffel 1 auch nicht mehr so richtig, wie viel Gewalt man noch reinpacken soll. Die sechste Folge war sehr, sehr brutal. Da gibt es am Anfang eine Szene mit den Guardians, die wirklich unfassbar widerlich ist, auf die ich auch echt schwer klargekommen bin, aber die auch sehr gut gemacht ist und die so das ist, was man dann auch mal möchte. Man möchte auch mal, dass es sehr, sehr bloody und gory wird bei Invincible, deswegen ist es okay. Aber ich muss sagen, ich fand es jetzt auch mal ganz angenehm, dass das Finale anders war. Es ist trotzdem blutig, es ist trotzdem düster, es ist trotzdem schlimm, aber anders, weil, wie gesagt, es geht halt viel mehr um Identität. Und für mich hat sich, also die zweite Staffel hat natürlich ein Problem, die hat das Problem, dass die erste Staffel so gut war. Und die zweite Staffel hat auch das Problem, dass sie sich anfühlt wie ein Zwischenstück, weil sie uns zu wenig führt. Die zweite Staffel positioniert nur die Figuren ein wenig neu, aber wir sind immer noch nicht beim Endkampf und wir sind immer noch gar nicht zufrieden, weil wir das Gefühl haben, also die Staffel hört eigentlich da auf, wo man sagt, es hätten noch 3-4 Folgen kommen können, aber man möchte halt, es ist ein bisschen der gleiche Moment wie beim zweiten Miles Morales Film, wo man auch denkt so, okay, jetzt sind wir langsam da und der Film endet ja für uns Zuschauer dann auch einfach unbefriedigend, weil wir uns wünschen, dass es weitergeht, weil wir wissen, die Figuren wurden jetzt nur auf dem Schachbrett positioniert, aber so die großen Züge sind noch gar nicht, haben noch gar nicht eingesetzt und so ist es hier auch. Die zweite Staffel Invincible ist nur dafür da, die Figuren so zu positionieren, dass sie ready sind für Staffel 3. Und das kann immer sehr unbefriedigend sein. Das hat die erste Staffel natürlich ein bisschen besser gemacht, weil die erste Staffel einem so ein das Gefühl eines Finales gegeben hat und das schafft die zweite Staffel nicht so richtig. Dennoch muss ich sagen, dass auch Invincible 2, auch jetzt mit ein bisschen ein paar Stunden Abstand seit gestern Abend, wo ich das Finale geguckt habe, dass ich trotzdem sehr zufrieden damit bin, weil ich finde, die Serie hat auf jeden Fall Atmosphäre im Griff, auch wie sie gewisse Sachen in Staffel 1 aufbauen, die dann später für kleinere Plots wichtig sind. Die haben da schon eine sehr, sehr schöne Gesamtübersicht, wie sie ihre Serie gestalten. Und sie wissen auch, dass nicht alles nur, also es wäre auch langweilig, wenn alles nur blutig und eklig wäre, weil das ist immer so ein Problem. Ich finde, wenn was immer nur blutig und eklig ist, ziehst du auch irgendwann die falschen Leute an. Das ist ja ein Problem, was meiner Meinung nach Rick and Morty hat. Rick and Morty ist in den ersten Staffeln vor allem, ich kann das jetzt nicht so gut bewerten, weil ich die letzten nicht gesehen habe, aber ich rede jetzt mal von den ersten vier Staffeln. In den ersten vier Staffeln ist Rick and Morty genial geschrieben. Eine ganz, 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 ganz fantastische Serie, die ganz, ganz viel hat. Aber natürlich ist Rick and Morty auch asozial. Und ganz viele Leute berufen sich immer nur auf das Asoziale. So, die Pickle-Rick-Folge ist immer für alle so, das ist das Nonplusultra, weil sie sind so, ey, das ist so krass, wie er die Ratten tötet und dies, das, wenn er da das und das. Aber Rick and Morty ist ja viel mehr. Und Rick and Morty ist ja auch schlaues Writing, sehr, sehr krasse Gags, sehr, sehr krasse auch Impro-Sachen teilweise, wirklich insane, lustige Synchro und aber auch viel Emotionen. Also es gibt ganz, ganz viele Folgen, in denen es denen ganz klar gezeigt wird, dass es den Figuren nicht besonders gut geht und dass da auch ein bisschen mehr drin steckt als nur, wir sind jetzt hier lustige, jede Figur ist von uns ein Comic Relief und alle machen nur Scheiße, sondern dass da auch die Figuren Emotionen mitbringen und es denen teilweise schlecht geht und sowas. Und das finde ich immer beeindruckend, wenn das eine Serie kann und das wird gerne übersehen. Und Invincible kann man auch schnell übersehen, dass das ja eigentlich genial ist oder dass es toll ist, wie man auch Emotionen und Figuren mit einbindet und dass es nicht nur stumpfe Gewalt ist und noch mehr literweise Blut, sondern dass ja auch ein bisschen mehr drin steckt. Und dafür ist die zweite Staffel da, um das nochmal klar zu machen, finde ich. Und deswegen macht die zweite Staffel Invincible für mich sehr viel Sinn. Trotzdem auch eine Menge Spaß, trotzdem ist sie auch sehr bloody. Und ich habe die Staffel als ein bisschen schlechter, oder nein, schlechter ist das völlig falsche Wort, ein bisschen schwächer empfunden, weil die erste Staffel noch mehr so ausufernde Highlights hatte. Aber die zweite Staffel ist grundsolide sehr gut und macht Bock auf ein großes, vermutliches Finale in Staffel 3. Ich weiß nicht, wie viele Staffeln ich von Invincible bräuchte. Ich glaube, mit 3 könnte man die Geschichte ordentlich zu Ende erzählen. Ich bin jetzt aber nicht im Bilde, wie weit die Comics da gehen. Aber das gefällt mir auf jeden Fall so, wenn das die Ausrichtung ist, dass man sagt, so mit Staffel 3 könnte so das Finale sein, dann würde es mir sehr gut gefallen. Auf jeden Fall ist Staffel 1 sowie Staffel 2 sehr sehenswert und deswegen von mir eine ganz klare Empfehlung für euch, ihr Lieben. Also schaut auf jeden Fall Invincible. Denkt nur dran, ihr braucht einigermaßen ein gutes Mindset für viel Blut und viel Gewalt. Okay, dann würde ich sagen, machen wir ganz kurz Werbung für Holy. Die letzten Tage war Holy hier im Haushalt auch ein großes Thema, denn ich habe ja keine Kaffeemaschine zu Hause und meine Freundin hat gesagt, sie braucht morgens irgendwas, um wach zu werden. Hat sich immer darüber lustig gemacht, dass ich so viel Holy hier habe und auch mal von Holy so positiv reden, weil sie so, ja, kann mir gar nicht vorstellen. Und dann hat sie sich angefangen, an die Energy Drinks ranzutasten und ist tatsächlich ein bisschen sehr begeistert und hat sich jetzt hier in den letzten Tagen mit dem leicht ironischen Unterton Holy ist mein Leben durch die Regale geklickt und hat sich vor allem durch die Energy Drinks getestet. Und ist sehr, sehr begeistert. Ich habe jetzt auch tatsächlich deswegen auch nochmal einen Energy Drink hier aufgemacht, weil ich trinke ja die Energy Drinks seltener. Da muss man aber erstmal vorne anfangen, für die Leute, die gar nicht wissen, was Holy ist. Holy ist eine Firma, die Eistees macht und Energy Drinks macht und Hydration Drinks macht zum selber anrühren. Und das alles ohne Zucker, ohne großartig Kalorien und dafür mit sehr, sehr viel Geschmack und mit guten Zutaten, sage ich mal. Und das Schöne ist, man kann sich das einfach selber anrühren mit ein bisschen Leitungswasser. Das heißt, man muss jetzt nicht irgendwie kästenweise Zeug die Treppe hochschleppen, sondern nur ein kleines Päckchen oder nur ein paar Test-Packages und dann hat man doch Spaß auf lange Sicht und spart natürlich auch ein bisschen Geld dabei und auch ein bisschen vielleicht unnötige Gewichte, die man, mit denen man sich nur vielleicht irgendwie den Rücken aushebelt, weil man so ein schwere Kissen die Treppe hochgetragen hat. Bei mir ist es zum Beispiel tatsächlich, ich wohne im Zonenstock im Altbau. Finde ich furchtbar, da einen Kasten hochzutragen. Deswegen bin ich froh, wenn ich nur so ein Döschen hochtragen muss oder wenn es flink bringt. Naja. es gibt eine neue Holy-Sorte, die auch hier im Haushalt ausprobiert wurde und die vor allem wegen einem Gimmick sehr, sehr, sehr auf positive Art und Weise geschockt hat. Und zwar Letztes Jahr hat Holy als April-Scherz gesagt, sie machen die Grapefruit-Giraffe. Heißt also eine Holy-Dose, eine Energy-Dose, aber in ganz lang, wegen dem Giraffenhals. Es war letztes Jahr ein Joke und war so ein bisschen so ha-ha-ha-ha-ha. Und wie manche Firmen dann immer begreifen, dass ihr Joke eigentlich auch ganz gut sich wirklich verkaufen würde, haben sie ein Jahr später, zum 1. April 2024, diesen Joke quasi in die Tat umgesetzt und haben diese Grapefruit-Giraffe umgesetzt und haben dazu, und das finde ich besonders toll, weil man ja auch den Platz hat in die lange Dose, einen eigenen neuen Löffel gemacht, der aussieht wie die Giraffe. Also der hat so einen langen Hals und auch so ein paar Beinchen. Und das ist einfach ein langer Löffel, mit dem kann man dann so in seiner, den findet man in seiner Grapefruit-Giraffe. Und dann kann man damit sich seinen Holy-Drink anrühren. Es gibt auch noch einen Shaker dazu, der ist auch ganz sweet. Was hier generell gerade viel konsumiert wird, also wovon meine Freundin großer Fan ist, ist Thai Lime Toucan, also Kaffee-Limette, ist richtig, richtig, richtig hoch im Ansehen. Ich bin jetzt eingestiegen beim Wassermelonenwahl. Ich trinke ja selten die Energy-Drinks. Ich bin ja eher ein Freund der Eistees. Ja, Passion, Passionsfrucht Mango ist es, ne? Und Aprikose-Nektarine lieb ich ja. Aber ich bin bei den Energy-Drinks immer so ein bisschen kritisch. Weiß gar nicht so richtig warum, aber turnt mich einfach nicht so richtig. Aber der Watermelon Whale ist köstlich, ja? Schmeckt ganz, 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 ganz lecker. Aber generell gibt es ja auch noch hier den Peacock Punch, Orange, Zitrone, Kokosnuss. Oder Wildberry Wolf mit wilde Beeren. Oder Cherry Cheetah mit Kirsche. Oder die Pomegranate Piranha, Granatapfel. Also ganz, ganz viele Sorten an Energy Drinks, an Hydration Drinks und so weiter und so fort. Aber jetzt gerade vor allem als Highlight die Grapefruit-Giraffe. So, ist auf jeden Fall auch sehr, sehr lecker. Ist auf jeden Fall auch sehr zu empfehlen. Und jetzt ist es gerade so, dass wir da immer noch unsere eigenen Codes haben, weil wir mit Radio Nukular, aber auch die Mancave arbeiten quasi mit einem Code zusammen mit Holy. Und wenn ihr jetzt sagt, ach ja, ich würde mich auch gerne mal so ein bisschen ranprobieren und auch mal sagen, dass Holy mein Leben ist, da kann ich ja mal, was kann ich denn dafür machen, dass ich da nicht so viel Geld ausgeben muss von Anfang? Für Erstbesteller haben wir einen Code, der heißt Nukular. Nukular groß geschrieben wie unser Radio Nukular Podcast. Nukular. Und wenn ihr den groß schreibt und eingebt, dann spart ihr 5 Euro auf die erste Bestellung. Das lohnt sich vor allem, wenn ihr euch solche Probierpacks bestellt, weil die kosten eh nicht viel. Und damit kann man sich auch so ein bisschen rantesten. Und dann kann man mal gucken, was einem schmeckt, was einem nicht schmeckt. Und dann spart man da halt 5 Euro. Das ist ein ganz, ganz großer Teil. Das ist ein Drittel der Ausgaben. Den spart man dann einfach. Und dann am Ende des Tages kann man einfach mal gucken, ob das was für einen ist oder nicht. Wenn man dann sagt, oh ja, das schmeckt mir gut, ich hätte Bock, ach, jetzt ist mein Code ja schon aufgebraucht, macht gar nichts. Wir haben noch einen zweiten Code, der heißt Nukular10. Der gilt immer auf die 2., 5., 10. Bestellung, whatever, ist egal, 100. Und mit dem spart ihr immer 10%. Also Nukular groß geschrieben und 10 als Zahlen dahinter. Mit dem spart ihr 10% auf jede weitere Bestellung. Nukular für 5 Euro sparen auf die erste Bestellung. Nukular10 für jede weitere Bestellung mit 10% Rabatt. Das ist doch einfach nur fantastisch, wenn ihr mich fragt. Deswegen hoffe ich, ihr probiert es mal aus und seid auch am Ende so begeistert, dass ihr sagt, Holy ist mein Leben. Nun gut, das war die Holy-Werbung beziehungsweise weareholy.com und den Link zur Seite und natürlich auch die Codes findet ihr nochmal in den Shownotes. Und dann kommen wir zum Main-Theme, zum Hauptthema der heutigen Ausgabe und zwar des Monsterverse. 2014 kam der Startschuss in ein neues Monsterverse, also Godzilla, King Kong und all die Wesen, die sich um diese Figuren herumtreiben. Godzilla ist für mich ja so ein Ding, das hat mich nie so ganz geturnt. Ich fand den, wann kam der raus? Ist das ein Bruckheimer-Film? Von 2000, oder ein Emmerich? War ein Emmerich, ne? Wann kam der raus? 99, 2000? Ich weiß es nicht mehr. Von dem war ich ja so ein bisschen begeistert, weil ich fand, der hatte was. Aber natürlich war das so ein Film, der im Fahrwasser von Jurassic Park und Co. mitschwamm, der wenig bis gar nichts mit Godzilla zu tun hatte, der nicht aussah, wie Godzilla aussieht, sondern wie ein T-Rex aussieht und der, sag ich mal, die sehr amerikanisierte Version von Godzilla war. Der hat mich im Kino irgendwie begeistern können. Ich verstehe natürlich auch, wenn Leute sagen, der macht mit mir gar nichts. Und vor allem Godzilla-Fans sagen, das Ding ist einfach nur Hochverrat. Das verstehe ich. Und aus heutiger Sicht muss ich auch sagen, der Film ist absolut Schwachsinn und macht gar... Also das ist auch kein gut gealterter Film. Aber damals, in dem Alter, wo der rauskam, wie gesagt, Ende der 90er, Anfang der 2000er, irgendwann hat er mich schon auf so eine, ja, infantile Art und Weise sehr begeistert. Ich fand trotzdem den Gedanken, Godzilla nochmal richtig zu machen und anders zu machen, schön. Und als dann 2014, weiß ich noch, da haben wir die Pubertät-Videos gedreht für die Platte, also für die erste Single. Und danach saßen wir alle bei mir in meiner alten Wohnung in Heusenstamm und Osman hat irgendwie gekocht. Und dann sagte irgendjemand, es gibt einen neuen Godzilla-Trailer für einen neuen Godzilla-Film. Und dann haben wir uns den auf dem großen Fernseher bei mir angeguckt über YouTube und sind halt alle damals vom Glauben abgefallen, weil er den Trailer so unfassbar krass einfach fanden. Der hat so Bock gemacht und wir waren alle so, oh mein Gott, das muss ja der beste Film aller Zeiten werden. Schöne, geile Kaiju-Action und endlich mal wieder Godzilla so, wie er sein soll, aber auf neue Art und Weise gemacht so. Und dann auch noch Bryan Cranston drin gewesen und sowas. Also man war schon auf jeden Fall ein bisschen hyped durch den Trailer, weil das alles sehr beeindruckend aussah. Dann kam der Film raus und ich habe den, glaube ich, nicht im Kino gesehen, sondern ich habe den nur zu Hause geguckt und muss sagen, dass ich damals relativ ernüchternd begeistert war. Ich war so, ja, okay, so gut wie der Trailer war es jetzt nicht. Der Trailer hat ein bisschen was anderes anmuten lassen und so fand ich den ganz okay. Hab den aber auch relativ schnell vergessen. Dann kam ja irgendwann Skull Island raus. Jetzt muss ich mal ganz kurz nach den Release-Dates gucken, damit ich auch alles hier richtig sage. Skull Island erschien 2017, kam Kong Skull Island raus. Unter anderem mit sehr großen Namen Line-Up wie Samuel L. Jackson, Tom Hiddleston, Gene Hackman wollte ich gerade schon sagen. Gene Hackman war es nicht. Wer heißt der denn nochmal? Brie Larson war noch dabei, John C. Reilly war dabei, John Goodman, den meinte ich, der war noch dabei. Also ein relativ großes Line-Up für diesen Film. Und auch da war es mit dem Trailer gar nicht so unähnlich, weil den Trailer habe ich gesehen und war so, wow, wie beeindruckend ist das denn gemacht? Das sieht ja alles nur crazy aus. 70er-Jahre-Setting, sehr, sehr viel Sonne, sehr, sehr so Orangetöne, so 70er-Jahres-Soundtrack, Post-Vietnam-Flavor irgendwie drin. Es hatte was. So, und ich war sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Hab den dann damals im Autokino geguckt und weiß, dass auch der mich relativ kalt zurückgelassen hat. Das ist aber auch ein Problem des Autokinos, weil Autokino ist gut, wenn man einen dummen Film guckt und knutschen will, dann ist Autokino gut. Oder wenn man mit seinem Kumpel, das habe ich früher mit meinem Kumpel Marc immer gemacht, wir saßen dann immer im Autokino, haben uns da reingesetzt, haben Filme geglotzt, haben uns davor irgendwie eine riesige Tüte mit Fressen bei Burger King geholt und hatten einfach einen guten Abend. Und das war richtig, richtig nice. Und da kann man dann ein paar Horrorfilme geguckt, wie Silent Hill oder auch mal irgendwelche dummen Filme. Ich war auch mal mit meinem Kumpel Chris nochmal Central Intelligence? Nein, dieser Film mit The Rock und Kevin Hart und so. Und auf jeden Fall, so Sachen kann man da auch mal okay gucken, aber ich finde, so Filme, die Atmo haben, kann man da schlecht gucken. Und da geht sehr, sehr viel verloren. Und das war auch damals in Skull Island so. Ich habe den damals gar nicht wertschätzen können, weil das Autokino einfach so viel von der Atmosphäre aufsaugt und man dann gar nicht den Film richtig genießen kann. Was aber wichtig war, und das habe ich trotzdem auch damals im Autokino schon mitbekommen, war, dass der Film eine After-Credit-Scene hatte. Also als die Credits rum waren, lief nochmal was. Und zwar wurde angedeutet, dass es wohl ein Mashup geben wird mit Godzilla. Das heißt, Skull Island hat schon 2017 das predicted, was dann 2021 in die Tat umgesetzt werden sollte. Und zwar, dass wohl den Godzilla, den wir 2014 erlebt haben, und den King Kong, den wir 2017 erlebt haben, dass die beide wohl im gleichen Universum spielen. Das war auch schon von der Hohlerde die Rede. Und man hat schon so ein bisschen darauf hingedeutet, dass hier irgendwas in Verbindung stehen könnte. 2019 erschien dann Godzilla 2, King of Monsters, den ich mir damals nicht angeguckt habe, weil ich mir dachte, ja, keine Ahnung, auch hier sagt mir Freunde wieder so ein bisschen die Mogelpackung. Ja, also der Trailer würde etwas zeigen, was der Film nicht halten kann. Und dass Millie Bobby Brown auch so nerven würde. Und dann war ich damals irgendwie nicht so richtig gewillt, ins Kino zu gehen. Hatte auch irgendwas anderes zu tun. Hab gedacht, dann gucke ich mir irgendwann mal zu Hause an. Obwohl ich eigentlich auf den Bock hatte. Hab mir das dann aber nicht angeguckt. Und dann kam Corona. Das hieß, der Godzilla vs. Kong-Film, den man dann schon angekündigt hatte und der im Trailer irgendwie ganz geil aussah, der verschob sich nochmal und sollte dann 2021 ins Kino kommen. Den haben wir damals auch hier in der Man Cave reviewed, beziehungsweise ich habe den reviewed und habe halt gesagt, dass ich den auf eine Art und Weise sehr unterhaltsam fand, weil das so ein komischer, banaler Haut-drauf-Film ist und ich damit was anfangen konnte, aber ich diese ganzen, wie steht jetzt Kong Skull Island im Verhältnis zu Godzilla, zu King of Monsters, den ich da noch nicht mal gesehen hatte, ich habe den so als einen Film gesehen und habe ein paar Sachen nicht verstanden. Und war dann so, ja, egal, aber muss man jetzt nicht so viel verstehen, weil das ist so ein Film, in dem prügelt sich halt eine riesige Echse und ein Affe. Und das ist so das Thema. Und dann ist der Film auch irgendwann rum. Und jetzt, als dann New Empire angekündigt wurde, vor einem halben Jahr oder wann das war, der neue Film, Godzilla X King Kong, nicht mehr Versus, sondern X, das heißt, sie arbeiten zusammen, da war man dann so, okay, jetzt sind die anscheinend zusammen. Und dann kamen Trailer und Bilder und Co. Und man hat gemerkt, das wird immer alberner. Also alles, was ich von den Trailer zu The Empire gesehen habe, war so, das wird halt immer dümmer. Jetzt hat Kong auch noch irgendwie so einen Handschuh an, mit dem er anscheinend irgendwie noch mehr Kraft hat, mit dem er irgendwie mal auf die Fresse hauen kann. Und dann sind die beiden befreundet und Godzilla ist jetzt auch pink. Und was ist denn da jetzt eigentlich los? So, ne? Also man war irgendwie interessiert aus so einer Quatschigkeit heraus. Dann habe ich gesagt, pass auf, wir gucken jetzt Monsterverse. Ich weiß, es gibt auch noch Monarch, das ist eine Serie auf Apple Plus, die quasi ganz viel verrät über Monarch, die Organisation, die quasi das Kaiju-Aufkommen auf der Erde überwacht und die so ein bisschen Ernsthaftigkeit in diesen ganzen Quatsch reinbringen sollen, weil sie halt sagen, so, okay, sie sind halt investigativ unterwegs als Organisation und schauen, was wo passiert, wie die Aufkommen sind, wie sie die verhindern können, sich gegen diese Monster zu wehren und so weiter und so fort. Die lernen wir schon direkt im ersten Godzilla kennen. Die lernen wir dann auch natürlich in Skull Island kennen. Und Monarch schwebt immer bei allem. Zu denen gibt es noch eine Serie. Und es gibt auch noch eine, ich glaube, Cartoon-Serie oder Animationsserie zu Kong Skull Island. Das habe ich mir jetzt aber beides nicht mehr reingefahren, weil einfach Zeitaufwand und Monarch auch nochmal einen anderen Ton anstimmt. Hier ist jetzt meine Konzentration quasi beim Monsterverse nur auf die Filme gegangen. Die Monarch-Serie werde ich noch separat mal schauen und vielleicht dann noch hier besprechen. Und Skull Island ist wirklich, da muss ich mal gucken, ob das überhaupt in irgendeiner Form relevant ist oder ob das einfach nur so ein bisschen, ja, bisschen Cartoon-Action auf der Insel ist. Eine Netflix-Produktion, ich gucke mir das vielleicht irgendwann mal an. Aber das ist jetzt auch nicht so wichtig, weil hier geht es ja vor allem um die Filme und ich glaube, das ist auch für den Film das Wichtigste, dass wir über die Filme reden. Ja, und das jetzt gar nicht so MCU-mäßig so betrachten, sondern eher so ein bisschen so filmmäßig. Es ist auch erstmal, und das muss man vielleicht, bevor wir jetzt gleich in jeden Film einzeln reingehen und dann am Ende über New Empire reden, es ist schon auch wichtig zu sagen, dass natürlich das Monsterverse nicht das MCU ist. Ne? Also weder in der Qualität, noch in den Zusammenhängen, noch in den Figuren, weil da, wo das MCU zu Bestzeiten einfach darauf geachtet hat, dass alles irgendwie einigermaßen seinen Sinn ergibt und die Figuren geil sind und man mit jeder Figur bonden kann, so bondet man in diesem Monsterverse-Film mit keiner einzigen menschlichen Figur. Also du kannst da sonst wen hinstellen, es funktioniert alles irgendwie gar nicht. So, Millie Bobby Brown nervt in Godzilla King of Monsters so dermaßen und nervt aber auch in Godzilla vs. Kong so doll, weil sie einfach so eine nichtssagende Kackfigur ist. Und man muss eh mal sagen, ich weiß, es ist jetzt ein heißer Take, aber Millie Bobby Brown ist fernab von Stranger Things wirklich scheißegal. Ich finde sie unfassbar unsympathisch, wenn ich sie in Interviews sehe. Und letztens hat sie auch so gesagt, so ja, sie hätte überhaupt gar nicht die Aufmerksamkeit, Filme zu gucken. So, das würde ihr nichts geben. Sie findet Filme nicht cool und sie guckt auch ihr eigenes Zeug nicht. Und sie kann auch mit dem All nichts anfangen und sie versteht das alles gar nicht. Und das war so, wo ich mir dachte, ey, ich finde es immer, ich weiß nicht, wie es euch geht, weil zum Beispiel Elizabeth Olsen hat das auch mal gemacht, als sie über das MCU geredet hat, also die Darstellerin von Scarlet Witch und auch ein paar andere, die reden immer so über ihre Filme, so abfällig teilweise. Dann sind sie so, ja, was interessiert mich das und sonst irgendwas, es geht ums Geld und bla. Und dann denke ich mir so, ey, ich finde es so schön, wenn es noch Leute gibt, die mit Begeisterung ihren Job machen. Und ja, ich klar, am Ende sind es auch nur Jobs. Und ja, ein McDonald's-Mitarbeiter isst wahrscheinlich auch weniger McDonald's. Aber ich finde trotzdem so ein bisschen so diese Leidenschaft mitzubringen und so ein bisschen die Begeisterung. Fand es jetzt zum Beispiel schön, dass Olivia Colman in dem Interview gesagt hat, dass sie egal was die Meinung anderer Leute sind, sie liebt das MCU. Sie geht in jeden MCU-Film mit Begeisterung rein und sie freut sich auch, dass sie, auch wenn Secret Invasion nicht jetzt die beste Serie war, trotzdem dabei gewesen zu sein, einfach aus Fansicht. Und das kommt von einer Schauspielerin wie Olivia Colman, die einen Oscar gewonnen hat, die einfach crazy gut als Schauspielerin ist, aber die trotzdem auch so ein bisschen sich dem Popcorn-Kino ergeben kann, ohne dabei wieder den Intellektuellen raushängen zu lassen. Und Millie Bobby Brown tritt da wirklich sehr, sehr unsympathisch in Erscheinung und ist auch ein bisschen respektlos, weil ich mir dann immer denke, so, hey, du hast halt einfach irgendwie, ich weiß nicht, ob man so darüber reden sollte. So, das, also mir macht das die ganze Sache so ein bisschen madig und ich finde auch schon, finde sie keine besonders gute Schauspielerin, auch jetzt hier wieder überhaupt nicht und auch in anderen Sachen, jetzt ist ja auch dieser Damsel draußen auf Netflix und so, aber ich habe überhaupt kein Interesse, die in irgendeiner Form zu sehen und immer wenn ich sie sehe, finde ich sie super langweilig und man muss auch sagen, dass ihre Rolle, also Elevens Rolle lebt auch vor allem davon, dass sie in den ersten zwei Staffeln so gut war. Und danach ist sie immer mehr ein bisschen in die Belanglosigkeit gerutscht. Also vor allem jetzt in Staffel 4 finde ich sie schon bei weitem nicht mehr so stark wie die anderen Figuren. So, klar, sie ist immer noch so Haupttrope, aber ich finde nicht mehr, dass sie so wichtig ist. Also ist vielleicht ein bisschen harter Take, aber ich bin kein Millie Bobby Brown Fan. Ich finde, sie ist eine schlechte Schauspielerin und ich finde sie überbewertet. Und ich finde, wir müssen mal fernab von Stranger Things ihr mal ein bisschen diesen Gott-Status absprechen, weil teilweise ist ja wirklich so, oh mein Gott, Millie Bobby Brown spielt mir so, was hat denn die gemacht, außer dass in der ersten Staffel Stranger Things unfassbar gut war als Kind, so, weiß ich nicht, fühle ich nicht so richtig, deswegen, da bin ich raus, ich finde sie hier in diesen beiden Filmen, also in King of Monsters sowie Godzilla vs. Kong, absolut dämlich und absolut fehlplatziert und deswegen von meiner Seite aus auf jeden Fall zwei Daumen nach unten für Millie Bobby Brown. Die macht auch King of Monsters wirklich ein ganzes Stück schlechter. Also der Film ist eh scheiße, aber sie macht ihn nochmal ein Stück beschissener. Naja, aber generell ist das große Problem dieser Filme, und das ist jetzt auch beim Neuen so, dass die Figuren halt alle einfach nur Mittel zum Zweck sind. Wir haben keinen einzigen gescheiten Dialog, wir haben keine, also wir haben auch jetzt im dritten Teil, im neuen Teil viel zu viel Comic Reliefs. So, es sind viel zu viele Figuren, die nur für One-Liner und coole Sprüche da sind und ganz wenig die Story voranbringen. Und das zeigt halt so ein bisschen das Problem des Monsterverse. Dieser Film kann überhaupt nicht mit Menschen umgehen. Und das ist ja auch eine Stärke dieses MCU, dass sie ja trotzdem auch ihren Figuren teilweise gute Momente gegeben haben, tolle Dialoge, dass da auch ein bisschen was drinsteckt. Ne? Auch die Qualität schwankt von Film zu Film, aber am Ende des Tages sind da ja Figuren, die wir lieben gelernt haben. Und hier sind halt Figuren, die einfach ständig nur scheißegal sind, die wir alle nicht vermissen, die wir alle nicht brauchen. Und das merkt man auch daran, wie Merchandise produziert wird. Es gibt keine einzige Figur, es gibt nicht mal einen Funko-Pop von zum Beispiel diesem Mädchen, das ja noch, sag ich mal, die entscheidendste Rolle bei den beiden Kong-Godzilla-Filme spielt. Aber nicht mal von ihr gibt es in irgendeiner Form irgendwie Merchandise und sowas, sondern man legt den Fokus ganz klar auf die beiden Monster, auf die Kaijus und die Kaijus drumherum. Und darauf sollte der Fokus auch liegen. Und teilweise haben die Filme die Probleme, dass man noch versucht, den Menschen irgendwie zu viel Platz zu geben, die aber aufgrund der dünnen Stories und der dünnen Dialoge überhaupt nicht zur Geltung kommen und auch überhaupt keine Relevanz haben. Dementsprechend, das ist alles was man ausblenden kann und deswegen muss man diesen Monsterverse-Film auch nicht mehr Ernsthaftigkeit zuschreiben, als die das selber wollen. Ne? Weil die tauschen ständig ihre Figuren aus, da liegt der Fokus mal da, dann ist die Figur weg, scheißegal, es wird auch nicht mehr erwähnt, dass es die Figur jemals gab. Also das Monsterverse, da geht's am Ende, wie der Titel schon sagt, um Monster. Und der Rest ist wirklich nur nebensächlich und Teil, um einfach irgendwie uns ganz kurz so, um uns irgendwie mal ganz kurz noch mal was anderes zu geben, als weil man braucht ja auch noch ein bisschen Fleisch drumherum, damit das nicht nur eine stumpfe Monsterprügelei ist. Und dann füllt man halt auf mit sinnloser Story und viel, viel schlechten Dialogen. Das ist jetzt aber ein negativer Einstieg in ein Thema, was mir eigentlich total viel Spaß macht. Denn das Monsterverse, und das darf man jetzt auch nicht falsch verstehen, ist schon sehr, sehr hoch unterhaltend und wird meiner Meinung nach auch immer unterhaltender. Den ersten Godzilla habe ich jetzt wieder geschaut. Also ich habe jetzt alle fünf Filme nochmal geschaut. Wie gesagt, Godzilla 1, Skull Island, Godzilla 2, Kong vs. Godzilla und Kong X Godzilla New Empire gestern als Highlight, der neue Film. Und der erste von 2014, wie gesagt, relativ großes Line-Up drin. Ich mache mir jetzt auch nochmal hier die ganzen Seiten auf, damit wir das auch alles schön abarbeiten. Wir haben hier quasi die Geschichte um einen verstorbenen Wissenschaftler, Joe Brody, gespielt von Bryan Cranston, dessen Sohn sich quasi in den Kampf begibt gegen Monster, die seinen Stammbaum mehr oder weniger fast komplett eliminiert haben und er sich da verpflichtet, sich gegen diese Monster in den Kampf zu ziehen mit der Expertise, die sein Vater ihm mitgegeben hat. Und der Film ist dazu da, Godzilla zu introducen und Godzilla am Ende des Films auch darzustellen als quasi den Freund der Menschen. Also Godzilla ist gar nicht der, gegen den die Menschen kämpfen, sondern Godzilla ist ein Freund der Menschen. Das ist jetzt zum Beispiel anders bei Godzilla Minus One. Godzilla Minus One, muss man dazu sagen, hat nichts mit dem Monsterverse zu tun. Das ist ein eigener Godzilla-Film, der steht alleine für sich. So, das ist eine japanische Produktion, aber das ist ja alles jetzt Ami-Stuff. Und hier wird Godzilla so ein bisschen glorifiziert als der Freund der Menschen, der trotzdem aber am Ende des Tages super viel Plätte einfach plattwalzt, wahrscheinlich Millionen von Menschen schon getötet hat durch pures Rumlaufen und am Ende des Tages den Menschen auch nicht so wohlgesonnen ist, aber das blendet man alles ein bisschen aus, man redet auch nie darüber, wie viel Tote es gab, sondern ja, der hat dann zwar die Stadt kaputt gemacht beim Kämpfen, aber der ist auch schon ein Kumpel von denen. So, wir mögen den auch schon ganz gern, wir haben auch Merchandise von dem und sowas, also wir sind auch schon so ein bisschen Godzilla-Fans. So, darum geht's im ersten Teil, das Introducen von Godzilla. Der zweite versetzt uns, also Skull Island, oder nicht, ich muss ja noch ganz kurz ein Urteil abgeben, ne? Godzilla 1 finde ich wirklich auch beim zweiten Mal gucken wirklich nur okay. Ich mag die Kaiju-Kämpfe gern. Ich mag den Kampf von Godzilla gegen, ist es ich weiß es nicht mehr. Es ist auf jeden Fall so ein sehr aufgeladenes Insektenvieh, das mit sehr viel Strahlung bombardiert wurde und deswegen auch so EMPs aussenden kann, also einfach elektrische Geräte im Umkreis von keine Ahnung wie vielen Meilen ausschalten kann, der sich dann auch noch paaren will mit einem anderen von seiner Rasse und Godzilla verhindert das. Und die Kaiju-Kämpfe sind gut, der Story ist aber vollgepackt mit der Geschichte rund um diesen Fort Brody und seinen Vater Joe Brody und dann auch noch Elle Brody, die Frau, und es ist alles sehr, sehr, sehr viel drumherum, was das angeht, und nervt einfach, weil dieser ganze Plot halt einfach 0815 ist. So, das hat man schon mal alles gesehen und das hat man vor allem auch alles schon mal besser gesehen. Und deswegen funktioniert Godzilla auch nicht so, wie man das vielleicht im Trailer gedacht hat, weil man hat vielleicht viel mehr Action, viel mehr Kaiju, viel mehr stumpfes Monster machen, die Stadt platt erwartet, aber man kriegt am Ende des Tages einen ordentlich und auch sauber und auch gut aussehenden, gut inszenierten Actionfilm, der aber nicht die Qualität hat, die der Trailer verspricht, weil viel zu viel 0815 Dialoge und 0815 Figuren da drin schlummern und die quasi Godzilla auch ganz schön viel Platz rauben. Am Ende des Tages sehen wir Godzilla wahrscheinlich 10 Minuten in dem Film und der Rest ist einfach nur blödes Gequatsche, und das ist halt immer ein bisschen schade bei solchen Filmen. Der zweite Teil des Monsterverse macht dann da schon ein bisschen mehr Spaß und mehr Sinn, denn es ist Kong Skull Island, der, wie gesagt, mich damals im Kino, im Autokino gar nicht gekriegt hat, der mich jetzt aber sehr, sehr gut unterhalten hat, weil halt auch die Atmosphäre eine andere ist als im Autokino. Aber weil er auch da wieder das deutlich gemacht hat, was ich schon im Trailer mochte, denn Skull Island sieht sehr, sehr stylisch und gut aus. Der hat eine sehr, sehr schöne Farbkomposition, ist viel in so, entweder geht er sehr in so Grüntöne oder er geht auch sehr, sehr in so Orange-Rottöne. Sehr, sehr viel so dieses 70er Jahre, wie gesagt, Post-Vietnam-Krieg, viel Helikopter, viel so Waber durch Hitze, also so wabernde Sonnenerscheinung, dieses Auftauchen von den Helikoptern, das erste Mal auf Kong zu fliegen, ist so ein geniales, geiles Bild einfach, wo ich mir wirklich denke, so wow, das sieht so, 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 so schön aus. Und davon hat der Film eine Menge. Der Film hat eine Menge gute Bilder und auch, sage ich mal, in Anführungsstrichen die interessanteren Figuren, auch wenn ich finde, dass auch hier viel 0815 drin ist. Aber es geht halt quasi um Mitarbeiter von Monarch, die nach dem Vietnamkrieg eine Insel, oder während dem Vietnamkrieg eine Insel entdecken und wissen durch Luftüberwachungsaufnahmen, dass dort etwas ganz Besonderes vor sich geht, dass dort eine unerforschte Insel ist mit unerforschten Lebensformen. Man möchte dort gemeinsam mit einem Militärteam hin, um quasi zu erforschen, was da los ist. Und das macht man dann zusammen mit Leuten von der Navy. Ist die Navy? Haben wir wieder das gleiche Problem wie letztens, ne? Von der US Army. Ja, sagen wir einfach von der US Army. Preston Packard, gespielt von Samuel L. Jackson, fliegt dann mit seiner Crew. James Conrad muss das Ganze noch so ein bisschen leiten, so ein bisschen wissenschaftlermäßig. Dann haben wir noch Hank Marlow, gespielt von John C. Reilly, den man dort auf der Insel dann findet, der da anscheinend schon vor Jahren irgendwie abgestürzt ist. Und dann haben wir noch Bill Randa, gespielt von John Goodman, der quasi die ganze Sache leitet, plus Brie Larson, die noch als Fotografin mitgeht, die dann noch so ein halbes Techtelmechtel mit Tom Hiddleston anfängt. Also Loki und Captain Marvel machen dann auch noch rum und Nick Fury ist auch dabei. Das ist alles sehr, sehr schön. Auf jeden Fall kommen die dann auf diese Insel. Es ist die Insel ist umhüllt von einem riesigen Sturm, durch den sie auch nur sehr schwer kommen und treffen dann da relativ schnell auf Kong. Und Kong hat natürlich gar keinen Bock auf die, greift die an, wird erstmal wieder böse dargestellt, ist aber am Ende auch der, der dann quasi ihnen den Arsch rettet, zumindest Teilen davon, und der dann auch als der gar nicht so böse dargestellt wird. Also man macht das Gleiche wie bei Godzilla. Kong ist jetzt nicht hier unbedingt der böse Gegner der Menschen, sondern der lebt da halt alleine als King auf seiner Insel. Und es gibt auch noch ein Volk, die Ivi, die quasi mit ihm im Einklang leben, die ihn auch vergöttern und mit denen er auch irgendwie keine Fehde hat, was dann nochmal klar machen soll, er hat jetzt nicht prinzipiell was gegen Menschen, sondern nur gegen Lebewesen, die ihn halt attackieren und sowas. Und es gibt aber nicht nur Lebewesen, es gibt nicht nur ihn als großes Lebewesen, sondern es gibt auch noch die, ich glaube, Schädelfresser und noch ein paar andere Monster. Und also es gibt ganz, ganz viel ungewöhnliches Leben auf dieser Insel, was auch für ganz schöne Momente sorgt. Die Insel ist toll dargestellt, die Bilder sind schön, die Action ist gut. Also unterm Strich macht Skull Island schon eine Menge Bock. So, ich kann mit dem viel anfangen, viel mehr anfangen als damals im Kino. Und er hat mich jetzt sehr, sehr gut unterhalten und ist auch auf jeden Fall von... Der ist mir lieber als die zwei Godzilla-Filme. So, wenn ich jetzt die Einzelfilme nehme, dann ist er mir deutlich lieber als die Godzilla-Filme. Auch er ist am Ende vielleicht ein bisschen zu dünn, um als jetzt als Klassiker zu gelten. Ich fand zum Beispiel, ich weiß, damit stehe ich auch so ein bisschen alleine, ich fand den Peter Jackson King Kong von 2005 ist der, glaube ich, den fand ich ja fantastisch. Ich lieb ja den Peter Jackson King Kong von Anfang der 2000er. Es war ein ganz, ganz, ganz großartiger Film, der mich so gut unterhalten hat und den ich mochte. Der war ein bisschen kitschig, der war ein bisschen sehr kitschig, aber der hatte geile Szenen, der hat sich sehr mit der klassischen King Kong-Inszenierung beschäftigt und hatte geile Momente und irgendwie war der cool. Irgendwie fand ich den 2005er King Kong richtig, richtig cool. Fand es auch mal ein bisschen schade, dass damit nichts weiter passiert ist, aber gut, jetzt setzt man an und ich finde auch den Kong hier ziemlich cool. Also der King Kong von 2017, den wir doch in einem weiteren Film sehen, der macht schon richtig Bock. So, und wie gesagt, hier baut sich dann auch schon so ein bisschen die Brücke auf, denn man spricht am Ende in der After-Credit-Scene schon von weiteren Monstern und baut so ein bisschen die Brücke zu. Die könnten auch alle mal aufeinandertreffen. Vorher macht man aber erstmal King of Monsters, der dann 2019 erschienen ist, den ich jetzt zum ersten Mal gesehen habe, in dem es quasi darum geht, dass Wissenschaftler eine Form gefunden haben, mit diesen Monstern zu kommunizieren über den Orca, eine Maschine, die quasi die Sprache dieser Monster imitieren kann. Und jetzt hat man diese Kommunikationsmittel, die Monarch erfunden hat, gibt es jetzt quasi. Und jetzt fragt man sich, gibt es Böse, die natürlich damit Schindluder treiben wollen und auch Leute, die dafür die gute Zwecke haben wollen und die guten Monarch, also denen wird dann diese Maschine geklaut bei so einem ganz brutalen Überfall. Und dann wird noch eine Wissenschaftlerin vermeintlich entführt, die sich aber dann auch irgendwie als böse entpuppt. Und ja, jetzt geht es darum, diesen Orca wieder zu beschaffen und die geweckten Monster irgendwie wieder, also es werden sehr, sehr viele Monster aufgeweckt und da gibt es halt gute Monster und böse Monster in Anführungsstrichen. Mothma ist dann zum Beispiel ein gutes Monster, Godzilla ist ein gutes Monster, aber auch zum Beispiel hier dieser dreiköpfige Drache, der ist dann einer von den Bösen. Und dieser Film verspricht ja in seinen Grundzügen King of Monsters, es geht um Action zwischen Monstern. Es gibt große Kaiju-Kämpfe, es geht um viel auf die Schnauze, es geht um viel Dolles und ich finde, dieses Versprechen hält Godzilla 2 leider gar nicht. Godzilla 2 hat das gleiche Problem, was Godzilla 1 hat, nämlich dass viel zu viel Fokus auf den Hauptfiguren liegt, dass sie aber alle noch viel mehr nerven als bei Godzilla 1. Allen voran Millie fucking Bobby Brown, die wirklich einen scheiß Job macht. Möchte an dieser Stelle. Ich bin wirklich eine Millie Bobby Brown-Haterin geworden. Aber es ist halt alles so ein bisschen egal. So, ne? Sie ist halt diese Tochter von dieser Wissenschaftlerin. Wie heißt nochmal ihre Madison? Das ist so die Figur. Es geht noch um ihren Vater, Mark Russell. Vera Farmiga spielt, die haben auch schon oft gesehen, spielt ihre Mutter Emma Russell. Und es geht dann halt darum, irgendwie so dieses, wie wird das jetzt alles irgendwie so zusammengeführt mit der Familie und wer ist jetzt auf welcher Seite und wie entscheidet sich die Tochter? Und dann gibt es noch Alan Jonah, gespielt von Charles Dance, dem hier der Tyrion-Vater aus Game of Thrones und sowas, der dann auch in weiteren Filmen nicht mehr auftaucht, der aber eigentlich hier der Oberbösewicht ist. Und man wird sich nicht so richtig einig, was man mit diesen Figuren eigentlich machen soll. Und diese Figuren auch einfach nur noch in Schemen auftauchen. Dann ist die eine Figur weg, die andere Figur kommt gar nicht mehr. Irgendwie die eine stirbt. Es ist so ein bisschen undurchsichtig. Also man legt sehr, sehr viel Fokus auf das, was scheißegal ist, nämlich die Hauptcharaktere. Und die Hauptcharaktere sind halt nicht die Menschen, sondern die Hauptcharaktere sollten eigentlich Godzilla und die Monster sein. Und das tritt halt immer wieder in den Hintergrund. Und am Ende des Tages haben wir vielleicht in diesen über 2 Stunden Film 15 Minuten Kaijus und das ist halt einfach zu wenig so, ne? Und die Interaktion ist ja auch, bei King Kong ist die Interaktion, weil er auch menschlicher ist, ein bisschen mehr da, der taucht mehr auf, den sieht man mal mehr und deswegen wirkt er auch nicht so abwesend in Szenen, wo es nicht hauptsächlich um ihn geht, aber das haben wir halt hier die ganze Zeit. Wir haben halt Menschen, Klimax aufbauen, bisschen Kampf, Menschen. Und dann gibt es irgendwelche Szenen, die krass sein sollen, wo dann aber auch noch die ganze Zeit Dialoge gegengeschnitten werden. Also wir haben dann irgendwelche Kaiju-Kämpfe, die sie aber gar nicht als diese entfalten können, weil die ganze Zeit irgendwelche Leute noch zwischen reinreden und wir noch dieses ganze unnötige Familiendrama, was keinen interessiert, die ganze Zeit präsentiert bekommen. Und es ist wirklich alles 0815 daran. Und die guten Sachen, die uns halt interessieren könnten, nämlich die Kaiju-Sachen, die fallen halt einfach hinten runter, die kommen gar nicht richtig zur Geltung. Am Ende des Tages geht es in Godzilla 2 wenig um Godzilla und schon gar nicht um die Monster. Das macht den Film halt meiner Meinung nach zum schlechtesten aus den ganzen 5 Teilen, weil er halt einfach den Fokus nicht auf das legt, was wir wollen, nämlich dass sich einfach irgendjemand durch eine Stadt prügelt. So, das kriegen sie halt nicht so richtig hin und das ist sehr, 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 sehr schade. Aber da kann ich mich mit abfinden, der macht halt am Ende des Tages einfach nicht so viel Sinn. Dann 2021 kam aber der Film ins Kino, der mich persönlich, wie gesagt, bei mir einen ganz großen Softspot gehittet hat, und zwar Godzilla vs. King Kong. Das muss ich mir ganz kurz nochmal raussuchen, weil ich mir noch die ganzen Schauspieler kurz nochmal raussuchen will, die wir hier sehen. Also wir haben erstmal wieder Madison dabei, Millie Bobby Brown, wir haben Nathan Lind, gespielt von Alexander Skarsgård, der hier eine wichtige Rolle übernimmt. Wir haben Bernie Hayes, gespielt von Brian Tyree Henry, den wir aus Atlanta kennen oder auch aus Eternals und so weiter und so fort. Schauspieler, den ich sehr, 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 sehr mag. Und wir haben noch Josh Valentine dabei, gespielt von Julian Dennison. Julian Dennison kennen wir zum Beispiel aus Deadpool 2 oder aus Wo die wilden Menschen jagen, heißt er so. Auf jeden Fall, ich glaube, so ein Taika Waititi-Film, der sehr, sehr unterhaltsam war. Da war der auch am Start. Ich muss sagen, Godzilla vs. Kong ist natürlich auch wieder eine Story absolut Banane, ne? Weil auf einmal werden ein neues gemacht, erstmal eine komplett neue Organisation, Apex auf, die sitzen irgendwo bei Hongkong, haben da irgendwas ganz, ganz Tolles geplant, werden von so einem Schurken geführt, der schon super böse aussieht, der auch so Ringe trägt, der auch irgendwie eine ganz böse Tochter hat. Kong ist inzwischen in irgendeiner Kuppel gefangen von Monarch, hat zwar so ein bisschen sein natürliches Umfeld, wird aber so Truman-Show-mäßig überwacht, hat so eine Connection mit so einem ganz kleinen Mädchen, die ihn irgendwie, Gia, die ihn irgendwie ganz doll, die nur die Zeichensprache beherrscht und mit der irgendwie kommuniziert, die auch selber nicht sprechen und hören kann, sondern über Zeichensprache sich verständigen kann, über Gebärdensprache. Und die beiden haben so eine Connection, er ist aber super angefressen, sie muss aber auch immer ein bisschen in seiner Nähe bleiben, damit er ein bisschen beruhigter ist, weil er ist natürlich ein riesiger Affe, er ist super sauer, weil er ein riesiger Affe ist. Und er soll dann, weil man einen Eingang zur Hohlerde vermutet, soll er an einen Punkt gebracht werden, aus Skull Island raus, dorthin gebracht werden, um dann dort quasi Menschen in diese Hohlerde zu leiten, um ihnen quasi diesen neuen Space zu offenbaren, weil in der Hohlerde ist wohl einfach nochmal eine komplette Welt drin. Also Verschwörungstheoretiker atmen auf und sagen, cool, Gott sei Dank hatten wir recht, es gibt doch auch die Hohlerde. Es gibt nochmal eine Erde in der Erde und da möchte man gerne hin. Und dafür hat man auch so komische Technik entwickelt mit Raumschiffen, die quasi runterfliegen können, die dann nochmal die Schwerkraft ändern, weil das normalerweise mit den Raumschiffen nicht geht, weil natürlich sich die Schwerkraft auch innerhalb dieser Konstrukte nochmal ändert, weil die Hohlerde natürlich anders funktioniert als unsere Erde und so weiter und so fort. Und da sind anscheinend Leute gestorben, auch der Bruder von der Hauptfigur, bla 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 bla. Deswegen muss man da runter, hat andere Raumschiffe gebaut. Also es wird alles sehr abgefahren, es wird alles ein bisschen drüber, es geht alles schon fast in so eine Cyberpunk-artige Richtung. Gleichzeitig ist hier Bernie, dieser Podcaster, dieser Verschwörungstheoretiker, arbeitet dabei Apex, wittert irgendwas, verbindet sich dann mit Madison zusammen in so einer komischen Matrix-artigen Sequenz. Die beiden reisen dann irgendwie nach Hongkong über so ein Schnellreisesystem, weil Apex irgendwie die halbe Welt untertunnelt hat, stoßen dabei auf den Mechagodzilla, der quasi von Apex erschaffen wird, um Godzilla in seine Schranken zu weisen. Und Godzilla gleichzeitig natürlich super angepisst, dass irgendwo Kong rum übers Meer transportiert wird, weil er natürlich nicht möchte. Er ist ja quasi, hat ja so diese alleinige Herrschaft, diesen Herrschaftswillen. Er ist der König der Monster, der König der Welt und ist quasi da und beschützt die Menschen, in Anführungsstrichen, auch wenn er ihre Städte plattwalzt, aber ist ja so dafür da. Aber sobald halt irgendwo ein anderer Kaiju auftaucht, also King Kong in dem Fall, ist er halt angepisst und will den halt aus dem Leben boxen so oder mit seinem blauen Strahl einfach irgendwie den Kopf absäbeln. Und so entstehen natürlich tolle Sequenzen, in denen quasi King Kong dahin transportiert wird, aber dann halt Godzilla kommt und sich die dann halt boxen. Und das führt dann zu dem ersten großen Kampf auf dem Wasser, den ich einfach nur liebe, weil das ist die Szene, in der King Kong einfach Godzilla mit der Faust einfach nur aufs Maul haut. So und so lustig, auf so eine lustige Art und Weise, dem einfach nur so eine reinscheppert, dass ich mich jedes Mal besicke vor Lachen. Eine sehr, sehr lustige Szene. Und das ist halt so ein bisschen der Fun des Films, dass wir diese beiden Giganten haben, die immer wieder aufeinander stoßen und sich immer wieder in unmöglichen Szenarien prügeln. Und das ist das Highlight des Films. Und dann aber sich irgendwann, weil dann der blöde Mechagodzilla auftaucht, sich auch noch gegen Mechagodzilla verschwören zusammen und dann gemeinsam gegen den kämpfen. Um quasi und sich dann am Ende ihre Herrschaft in Anführungsstrichen teilen und sich gegenseitig respektieren in ihren eigenen Territorien und dann auch Godzilla zu King Kong zurück in die Hohlerde geht und Godzilla geht einfach wieder beleidigt ins Wasser und taucht erstmal wieder unter und so. Und der Film ist super dumm, was die Plots angeht. Der ist noch dümmer, was seine Hauptfiguren angeht. Aber ich finde, und das ist das Wichtige an dem Film, ich finde, langsam wird das Ganze konsequenter. Weil Godzilla 1, der wollte noch irgendwie so ein ernstzunehmender, düsterer Kaiju-Film sein. Und Kong wollte das ein bisschen in stylischer sein, aber auch. Und Godzilla King of Monsters war dann nicht mehr so richtig Fisch und Fleisch. Und bei Godzilla vs. Kong war man so, ey, lass einfach Quatsch machen. Lass einfach die beiden aufeinandertreffen und lass Szenarien kreieren, wo die beiden aufeinandertreffen und sich aufs Fressbrett hauen. Und das macht der Film halt geil. Der Film hat teilweise geile Bilder, also diese Endschlacht in diesem Neon getaucht zwischen Kong und Godzilla in Hongkong ist eine super geile Sequenz, wenn dann noch Mechagodzilla auftaucht, das ist alles super nice. Und das macht alles wahnsinnig viel Spaß und das ist dann auch das, was ich zum Beispiel von Godzilla 2 erwartet hätte, dass ich halt einfach geile, übertriebene, Wrestling-artige Kaiju-Kämpfe kriege, wo die sich halt einfach nur die ganze Zeit kloppen. So, aber mit der Technik von heute. Und unterm Strich ist das natürlich kein guter Film. Ne? Also da muss man sich jetzt auch gar nicht irgendwie so künstlich irgendwie so reinreden und sagen so, oh mein Gott, habt ihr den schon gesehen? Das ist was fürs Feuilleton. Nee, aber das ist was fürs Popcorn-Kino. Und das ist für mich das, das habe ich auch in meiner Letterboxd-Review gesagt, das ist schon so ein bisschen das, was ich davon erwartet hätte, was vielleicht mal die Transformers-Filme von Bay sind. Weil ich finde, die sind zu ernst geworden. Oder, nee, die sind nicht zu ernst. Die sind zu quatschig und die sind zu inkonsequent und die sind schlecht erzählt und die haben keine. Also da funktionieren auch die Monster nicht so richtig, weil die auch so witzig sein wollen, die Transformer nicht so richtig. Ich finde, die Transformers-Filme sind super wirr, inkonsequent, beschissen gemacht, beschissen in der Übersicht, auch furchtbare Animationen, sowas. Ich finde, das ist hier nicht so. Ich finde, Godzilla vs. Kong ist sehr konsequenter Quatsch. Und als den muss man den auch betrachten, weil dann hat man eine sehr, sehr gute Zeit damit. Und bis dato ist das auch von den Vieren tatsächlich mein Favorit, weil ich mit dem irgendwie, weil ich mit der Formel viel anfangen kann. Mit der, ach egal, lass jetzt einfach Quatsch machen. So, weil wir machen, also was wollen wir denn? Wir erzählen ja eine Geschichte von einem riesigen Affen, der eine riesige Echse bekämpft, so in im Zingel von irgendwelchen Städten und sonst was. So, jetzt lass uns mal nicht ernster nehmen, als wir müssen. Lass jetzt einfach mal eine gute Zeit haben. Und deswegen habe ich mit Godzilla vs. Kong, der hat einen richtigen Softspot bei mir. Ich mag den richtig, richtig gern. Auch jetzt, wie ich den das zweite Mal geguckt habe, ich finde den wirklich, als das, was der sein will, finde ich den fantastisch. Ja. Und Transformers will das auch sein, aber kann das nicht. Deswegen finde ich Transformers zum Beispiel scheiße. Aber Godzilla vs. Kong macht das fantastisch. Und deswegen habe ich für den einen Softspot. So, und jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Also zum fünften. Kong, Godzilla, New Empire. Da jetzt diese Woche im Kino erschienen ist. Und ey, es ist wirklich so, ich weiß gar nicht mehr, was man noch groß zu den Figuren sagen soll. Es ist auch, glaube ich, einfach scheißegal. Die sind einfach nur dafür da, den Plot irgendwie voranzubringen, damit halt irgendwas passiert. Und ansonsten wollen wir einfach nur viel Echse, viel Affe, viel Kaijus, viel Prügeln, viel irgendwas kaputt machen. Der Plot ist, dass Godzilla schön auf der Erdoberfläche lebt und chillt, dass Kong schön seine Position hat als der Chef von der Hohlerde, aber dass irgendwann unten in der Hohlerde, wo auch inzwischen Monarch erforscht und eine Forschungseinrichtung hat, dass man halt rausfindet, oh, da ist ja nochmal ein Riss und da gibt es wohl nochmal eine Erde in der Erde und dass wohl daraus irgendwas hochgekommen ist und hat wohl die Monarch-Einrichtung zerstört und jetzt weiß man nicht so richtig, was da los ist und Kong kommt dann erstmal hoch an die Erdoberfläche, aber nicht, weil er das den Leuten mitteilen will, sondern weil er Zahnschmerzen hat und kriegt dann so einen komischen neuen Zahn, womit der Zahn ist auch einfach nur dafür da, um Trapper auf die Bühne zu holen. Eine neue Figur, gespielt von Dan Stevens, und die ist so unfassbar schlecht, dass ich es überhaupt nicht in Worte fassen kann. Also, ey, ich kann ja mit Bernie irgendwie leben, ne, weil ich auch Brian Tyree Henry mag und die Hauptfigur Aileen Andrews, gespielt von Rebecca Hall, ist absolut scheißegal. War sie schon im Film davor, aber auch das, ich akzeptiere das, weil, ey, sie bringt irgendwie so ein bisschen, sie bringt so ein bisschen Story in den Film rein, ne, von mir aus so. Und Gia, die Kleine, die ja taubstumm ist, die Zeichensprache spricht, das, ich finde das alles cool. Das alles funktioniert, alles für mich gut. Aber Trapper ist so scheiße nervig, ne? Der ist so ein One-Liner-Arschloch. Ey, wie der schon auftaucht. Ey, die Szene, in der Trapper das erste Mal auftaucht, wenn er sagt, so, du hast Glück, hier kommt der beste Zahnarzt der Stadt. Ey, da bin ich fast gestorben, ne? Wie er zu so lauter Rockmusik in so einem Flieger ankommt und so ganz cool mit seiner Sonnenbrille auf so einem Kran-Ding steht. Jesus. Also wirklich. Ich war wirklich so entsetzt, wie albern das ist. Aber es passt halt zum Rest des Films, ne? Weil Godzilla x Kong New Empire ist halt die konsequente Weitererzählung von Schwachsinn aus dem davor. Und es klingt vielleicht jetzt komisch, aber ich finde, das ist das Beste, was sie machen können. Weil ich finde, dass dieses ganze Kong-Godzilla, also entweder ziehst du es so wirklich so Godzilla minus one mäßig auf, dass du so diesen Horror-Aspekt mit drin hast und dass das so düster ist und dass das so ein bisschen Classic 50er Jahre mäßig erzählt wird, das macht ja Godzilla Minus One genial und den fand ich auch wirklich fantastisch. Oder aber du gehst den anderen Weg und erzählst das halt schon fast auf so eine unsinnige Art. Und der Zug ist eh abgefahren, also lass doch die Scheiße einfach schön weiter unsinnig erzählen und lass uns in die Hohlerde noch eine Hohlerde einbauen. Lass noch irgendwelche anderen bösen Affen auftauchen und lass doch jetzt die beiden Kings, Godzilla und King Kong, miteinander kooperieren, um dann gegen King Scar zu kämpfen, den bösen Affenkönig aus der Hohlerde. Und dafür ist das alles super. Und da macht der Film auch die ganze Zeit Spaß. Der Film ist versagt in Dialogen, genauso wie seine Vorgänger. Der versagt in einem guten Drehbuch. Der versagt auch in Charakteren vor allem, weil die Charaktere alle scheißegal sind, nur dafür da sind, irgendwie ein bisschen die Story, außer dieses Kind mal ausgenommen. So, aber ansonsten, ey, es ist einfach Unfug. Es ist 2 Stunden konsequenter Unfug und deswegen hatte ich auch wieder mit Godzilla x Kong eine New Empire eine extrem gute Zeit, weil der so ein bisschen seinen Platz gefunden hat. So, der ist so, ja, lass den Schwachsinn konsequent weitererzählen. Ja, okay, Godzilla, der chillt dann erstmal, der schläft dann erstmal im Kolosseum. Ja, okay, kein Problem. Okay, dann liegt er da zusammengemümmelt wie eine Katze im Kolosseum. So, steht dann wieder auf, weil irgendwo was anderes auftaucht, vermöbelt ein Monster nach dem anderen, wird immer wütender, lädt sich für irgendwas ganz, ganz Großes auf, weil er irgendwas ganz Schlimmes wittert Und am Ende lädt er sich so sehr auf, dass er dann, dass seine Rückenpanzerung pink wird. Ja, statt, die war ja immer blau. Also Godzilla war ja immer blau. Aber man sagt dann auch so, hey, lass den mal ein bisschen ummodeln. Kann man nochmal neues Merchandise verkaufen. Ist doch geil. Also ist Godzilla jetzt plötzlich irgendwann pink, weil er sich zu doll aufgeladen hat. Okay, scheißegal. Sein Strahl ist jetzt auch pink. Ist doch auch cool. King Kong wird an einer Stelle an der Hand verletzt. Alles klar, kein Problem. Er kriegt jetzt so einen komischen Handschuh, weil zufällig liegt da was in der Hohlerde rum, was die eh schon vorbereitet hatten, was Monarch aber verboten hatte, weil er sonst zu mächtig wäre. Aber jetzt, wo seine Hand quasi verletzt ist, kann er den Handschuh ruhig mal tragen. Dann trägt er so einen Bumblebee-artigen Power Glove, den er dann auch so Power Glove-mäßig nach oben hält an einer Stelle. Dann kommen die beiden erstmal zusammen, dann prügeln sich Godzilla und King Kong in Kairo. Ey, das ist das eine der lustigsten Szenen, die ich jemals im Kino gesehen habe. Ey, wirklich, ey, diese Wrestling-Matches auf den Pyramiden, das ist halt wirklich, ey, das schreiben große Kinder. Das ist wirklich, das kann kein Mensch schreiben und ernst meinen. Da schreibt wirklich einer, ey, wie weit können wir gehen? Ey, lass den doch einen Suplex machen, wo Godzilla King Kong hieft und einfach auf die fucking Pyramide suplext. Das ist so Banane, aber es ist so unterhaltend, es ist so hoch unterhalten, dass ich es nicht schlecht finden kann, weil ich einfach die Time of my life habe. Und natürlich wird es dann am Ende wird es alles ein bisschen drüber und die letzten Kämpfe sind dann auch ein bisschen unübersichtlich. Da wird es schon fast, da muss man aufpassen, dass es nicht zu Transformer-artig wird. Aber trotzdem läuft das alles irgendwie in eine gute Richtung und holt natürlich viele Sidekicks dazu. Es gibt noch so einen kleinen Affen, der dann Kong irgendwie so ein bisschen assistiert, der aber noch so ein freundschaftliches großer Bruder, kleiner Prinzip, Bruderprinzip aufbaut und so. Das machen die alles schon ganz gut. Also, das ist 0815, aber das funktioniert halt in dem Film alles ganz gut, weil du diesen 0815-Kram immer wieder mit diesem übertriebenen Unfug kombinierst und am Ende halt einfach so knapp 2 Stunden die Leute aufs Banalste unterhältst. Und dem muss man sich bewusst sein. Aber wenn man das ist, also wenn man da jetzt nicht reingeht und sagt, ich möchte jetzt sowas erleben wie Godzilla Minus One, weil Godzilla Minus One ist Godzilla Minus One. Das ist ein epischer, horrorartiger, sehr, sehr beklemmender Godzilla-Film mit einer tollen Atmosphäre, der alles richtig gemacht hat. Und das muss auch weiter bedient werden, dieses Spektrum. Bitte, bitte, bitte. Aber ich habe auch kein Problem damit, dass es halt die verpopcornte Ami-Version Godzilla vs. Kong gibt, in der halt einfach die Farben immer doller werden, die Aktionen immer doller werden, die Action immer doller wird. Ich kann damit was anfangen. Und das macht mir auf eine sehr, sehr, sehr perfide Art und Weise extrem viel Spaß. Und deswegen kann ich in The New Empire nur die konsequente Weitererzählung von Godzilla vs. Kong sehen. Und deswegen macht das für mich auch total Sinn. Deswegen unterhält mich zum Beispiel Godzilla x Kong viel besser, viel, 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 viel besser leider, als in Frozen Empire. Weil der Film ganz genau weiß, was er ist. Der weiß, ich bin konsequenter Schwachsinn, der sich konsequent schwachsinnig erzählt. Und Ghostbusters will ja irgendwie alles gleichzeitig sein und hat 15 verschiedene Plots und frisst sich die ganze Zeit auf und tritt sich selber leider die ganze Zeit auf die Füße. Und das macht der Film gar nicht. Der Film gibt uns eine einfache Story mit einfachen Charakteren, die nur dafür da sind, die Story voranzutreiben, um uns von einem wirren Moment in den nächsten zu schmeißen. Am Ende ist das Ganze dann, es ist absehbar, es ist klar, dass alle gewinnen werden, es gibt keine Überraschung, sondern die Frage ist nur so, kann ich ein bisschen geile Action genießen? Und das war auf jeden Fall der Fall und deswegen hat auch, wie sein Vorgänger, bei mir New Empire den gleichen Softspot gehittet, den auch Godzilla vs. Kong gehittet hat. Und deswegen finde ich das in seinem Genre einen absolut sehenswerten, also auf Popcorn- Kino, auf Popcorn, Popcorn, Popcorn Kinobasis und mit viel Augenzwinkern einen sehr hoch unterhaltsamen Film. Und so muss man den sehen. Das ist kein Dune, das ist kein Godzilla Minus One, das ist auch kein, keine Ahnung, was ist noch so ein großer Action-Klassiker? True Lies, keine Ahnung. So, das ist alles, das ist ein anderes Niveau, das ist auch kein Terminator 2, aber es ist halt so dieses, ey, lass einfach eine gute Zeit haben. Und dafür ist er da. Und wenn man da rausgeht und am Ende sagt, ja, aber das war unlogisch. Also man muss ganz viele diese unlogischen Sachen, muss man eher aus, weil der Film ist die ganze Zeit unlogisch. Dieser Film biegt sich alles so hin, wie er es gerade braucht. Maßstäbe ändern sich. Also im wörtlichen Sinne, dass teilweise Maßstäbe einfach nicht mehr passen oder dass irgendwo auf einmal irgendwas umgedreht wird oder dass einfach jemand auftaucht und sagt, ich habe das jetzt erfunden oder sonst. Damit muss man sich anfreunden. Dass da jetzt nicht der große, dass da Story an Story gehüllt wird, das ist ja auch Quatsch. Aber für dieses wenn man das alles ausblendet und sagt, ich will einfach nur mich dumm berieseln lassen und vielleicht auch mit jemandem reingeht, der auch giggelig drauf ist, ja, weil bei uns war es auch gestern Abend so, wir waren halt beide giggelig drauf und haben halt diesen Film geguckt und hatten deswegen auch beide, wir haben beide einfach laut schreiend gelacht so. Und wenn du dann natürlich reingehst, sagst, ja, ich erwarte jetzt was Ernstes oder was Dolles, also es ist halt so, es ist jetzt kein Film, den ich mir zu Hause noch fünfmal angucken würde, aber für einen lustigen Kinoabend mit der richtigen Person reicht's, locker. Mehr als andere Filme in dem Genre. Und deswegen kann ich den schon empfehlen. Es ist nur sehr schwer, dieses Feeling einzufangen, weil es dafür keinen richtigen Begriff gibt, wie dieser Film funktioniert. Weil ironisch finde ich immer zu böse, weil man muss ihn jetzt auch nicht zu ironisch gucken. Aber ja, mit dem Augenzwinkern. Ich finde, mit dem Augenzwinkern muss man den betrachten und dann hat man damit eine sehr gute Zeit im besten Fall. Ich hätte den tatsächlich sehr gern bei einem Kino-Event geguckt, weil ich glaube, wir hätten eine sehr gute Zeit damit gehabt. Ich glaube, wir hätten eine sehr, sehr lustige Zeit damit gehabt. Aber so war es jetzt. Nächstes Mal vielleicht. Vielleicht kommt ja irgendwann noch ein dritter Godzilla vs. Kong und dann mache ich auf jeden Fall das Triple, das verspreche ich euch. Da gibt es aber das große Triple, da will ich nämlich alle drei gucken. Godzilla vs. Kong, Godzilla X Kong, New Empire und was dann auch immer noch kommt. Godzilla Kong und keine Ahnung. Barbara Salisch, ich weiß es nicht. Naja, Leute, also, wenn ihr Bock habt auf sehr seichte Unterhaltung, guckt euch auf jeden Fall New Empire an. Ich kann empfehlen, ich hatte sehr viel Spaß, ich hatte eine gute Zeit und ja, ich hoffe, ein kleiner Exkurs ins Monsterverse hat euch ein bisschen gefallen. Ich gucke das alles ganz gern. Es ist am Ende des Tages natürlich alles seichte Unterhaltung aus Amerika gemacht. Es ist auch, eigentlich ist in dem Film auch viel, was das amerikanische Kino vielleicht gerade problematisch macht. In dem Film funktioniert es für mich besser als in anderen. Ich bin trotzdem auch froh, dass wir als Gegenentwurf gerade sowas haben wie Godzilla Minus One, weil es natürlich nochmal die Godzilla-Thematik dahin bringt, wo es eigentlich hin muss, mehr in den modernen Horror in Anführungsstrichen oder in die Horror ist es ja auch nicht richtig, aber in diese beklemmende Atmosphäre, die so ein Godzilla halt auch haben kann. Und Godzilla Minus One ist ja zum Beispiel das, was ich mir vom 2014er Godzilla erhofft habe, was er aber nicht hinbekommen hat. Das ist auch schön, dass es das gibt und es ist auch wichtig, dass es das gibt, aber es gibt jetzt auch diese schöne, quatschige amerikanische, diesen amerikanischen Anstrich und auch damit kann ich gut was anfangen. Naja, meine Lieben, das war jetzt sehr, sehr viel Gequatsche rund um das Monsterverse und die Monsterverse-Filme. Wie gesagt, alles zum Fehlen, also Iron Claw auf jeden Fall sehenswerter Film, Invincible Staffel 2 sowie Invincible Staffel 1 sehr, sehr sehenswert und auch, wenn man in der richtigen Stimmung ist, Godzilla vs. Kong und dann Godzilla X King Kong, Kong The New Empire. Sehr, sehr sehenswerte, schöne Streifen, meiner Meinung nach. Gut, meine Lieben, das war's für heute in der Man Cave. Wir hören uns dann wieder in 2 Wochen. Mal gucken, was ich euch dann für ein Thema kredenzen darf. Das weiß ich jetzt an der Stelle noch gar nicht, aber ist auch gar nicht so wichtig. Wir hören uns auf jeden Fall dann. Wenn ihr ins Kino geht, viel Spaß. Wie gesagt, patreon.com/themancave könnt ihr gerne diesen Podcast supporten. Ansonsten freut euch auf den Podcast mit meinem Papa wie Vater und Sohn ab dem 28. April. Und habe ich noch irgendwas? Lasst eine Bewertung da. Lasst doch einfach mal eine nette Bewertung auf iTunes und Spotify. Da freuen wir uns. Na juti, ihr Lieben. In dem Sinne, habt eine ganz, ganz fantastische Zeit. Zum Ende nochmal versprochen. Habt eine fantastische Zeit, passt gut auf euch auf und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Kussi, Apussi und bis dann. Tschüss.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.